Ihr hört Pommesgabel,
den Podcast
von powermetal.de.
Hell yeah! Hallo und herzlich willkommen zu Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und wir sind hier natürlich in unserer Standardbesetzung versammelt für den Jahresrückblick 2021.
Hurra!
Und ich sage ein herzliches Hallo an Jakob.
Moin!
Und auch natürlich an Marcel.
Hallo!
Wir schauen zurück auf 2021. Ich freue mich schon sehr auf diese Folge. Habt ihr irgendwelche lustigen Wörter, die ihr inflationär verwenden könntet in dieser Podcast-Folge?
Ich könnte eine Band inflationär erwähnen. Ansonsten ist, glaube ich, das Wort des Jahres für unseren Podcast flippig, oder?
Das würde ich unterschreiben, ja.
Definitiv. Für alle, die das nicht mitbekommen haben nach unserer letzten Jahresrückblickfolge, wo ich ein bisschen über eine gewisse Band geschwärmt habe, vielleicht auch ein bisschen mehr von einer gewissen Band, sagt man. Da kam so die Idee von einem unserer Hörer, man könne ja ein Trinkspiel machen und jedes Mal, wenn ich diesen Bandnamen erwähne, könnte man einen trinken. Ich habe mir hier zwei Gläser hingestellt, mit denen ich ein schönes Ping-Geräusch machen kann. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme nachher nicht furchtbar klingt, dann nehme ich es raus. Aber ich werde heute wahrscheinlich auch wieder viel über ein bestimmtes Album sprechen. Und zwar ist es das Album Aurora von der Band NSOK und ihr könnt mal zählen, wie oft ich diesen Bandnamen erwähne. Und wer mir das schreibt und die richtige Anzahl schreibt, bekommt von mir dieses Album auf CD zugeschickt.
Oh, okay.
Da rate ich mit.
Mach das.
Oder ist der Rechtsweg ausgeschlossen?
Nö, es ist für alle offen. Es ist auch keine Verlosung oder sonstiges. Es ist eine völlig private Auktion. Keine Ahnung.
Das ist doch was.
Ja. Ja, 2021, sag doch erstmal, wie war es denn so generell für euch, Marcel? Wie hast du 2021 erlebt? Nicht nur musikalisch, sondern ja, wie war es für dich?
Generell recht turbulent. Es ist viel in meinem Leben passiert. Im Januar bin ich umgezogen in eine größere Wohnung. Seit Juli diesen Jahres arbeite ich auch oder habe den Arbeitgeber gewechselt und arbeite jetzt für einen der größten Online-Unternehmen Deutschlands, die auch in Europa aufgestellt sind. Also konnte mich dahingehend nochmal beruflich verbessern. Hab durch Pommesgabel wieder sehr viele, sehr coole Gespräche gehabt. Und seit Ende August habe ich jetzt auch zwei Mitbewohner. Das sind zwei kleine Fellnasen in Form von Kitten. Freddy und Donna. Wenn sie es irgendwann hören sollten, dann ganz liebe Grüße und Shoutout an dieser Stelle. Spaß beiseite, also es ist in diesem Jahr tatsächlich viel passiert. Es gab viele Downs, aber auch viele Ups, viele gute Ereignisse, aber auch viele weniger gute Ereignisse. Es war generell ein sehr gemischtes Jahr, was natürlich gebeutelt war von Corona, machen wir uns nichts vor. Im Grunde genommen sind wir gesund geblieben. Meiner Familie geht's gut, meinen Liebsten geht's gut, mir geht's gut, den Katzen geht's gut. Und insofern hätte es durchaus schlimmer kommen können. Und wir harren der Dinge, die da kommen. Wir sind sehr gespannt, was 2022 für uns oder für mich persönlich bereithält. Mal schauen. Also ich werde definitiv im nächsten Jahr nicht umziehen. Ich werde hoffentlich nicht den Beruf wechseln und die Kätzchen gibt's dann hoffentlich immer noch. Mal gucken, was so 2022 für mich bereithält. Wie war es denn bei dir, Jakob?
Ja, also ich finde ja, musikalisch auf einer Ebene ist enorm viel passiert. Also wir sprechen jetzt ja hier gleich über ein paar Alben und Songs. Also ich fand, 21 hat da enorm viel hervorgebracht, wo ich Anfang des Jahres auch so überhaupt nicht dachte, dass das in dieser Fülle auf einmal alles kommt. Aber freut mich sehr. Also das hat mir auf jeden Fall viele Stunden versüßt, wo du ja auch schon gesagt hast, es gab auch echt viele schwere Tage oder Momente irgendwie, ne? Vor allem wegen Corona. Da hat die Musik wirklich geholfen, finde ich, da mit zurechtzukommen, mir zumindest. Und ja, sonst privat kann ich sagen, dass ich endlich im Besitz des Lappens bin. Also. Ich weiß, bei mir ist spät gezündet. Aber ich bin auch ein Stadtkind, da braucht man ein Auto nicht unbedingt. Aber jetzt, wo man die Möglichkeit hat, ist das schon, hat schon gewisse Vorteile auch.
Ja, das glaube ich. Ich als Landkind könnte ohne Auto nicht wirklich gut überleben.
Das ist richtig, ja.
Pia, was ist denn bei dir passiert?
Ganz viel. Ich kann es aber wahrscheinlich runterbrechen auf ein Ereignis, das alles überschattet. Kann mich musikalisch erstmal anschließen, dass es ein großartiges Jahr gewesen ist. Aber ich bin dieses Jahr Mutter geworden. Ich habe ein Kind bekommen, ein zuckersüßes Kind. Und und es ist traumhaft. Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt Kinder haben möchte oder ein Kind haben möchte. Und mein Mann und ich haben dann irgendwann gesagt, hey, wir planen hier nichts, wir lassen es einfach drauf ankommen und entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Es hat dann geklappt und somit habe ich ein Jahr mit wachsendem Bauch hinter mir. Das war mal mehr, mal weniger anstrengend. Mein Kind hat auch das eine oder andere Konzert-Festival mitgemacht und hat keinen Hörschaden davon getragen, hat aber hoffentlich eine musikalische Prägung davon mitbekommen. Mein Mann macht schon Witze, dass es auf gar keinen Fall Metal hören wird, sondern Schlager. Ich hoffe, dass das nicht so kommen wird. Wir werden sehen. Und insofern kann ich noch überhaupt nicht sagen. Also 2022 wird auf jeden Fall aufregend, weil ich nicht das komplette Jahr zu Hause bin, sondern relativ früh wieder anfange zu arbeiten und mein Mann eben sich auch sehr in das Betreuen des Kindes mit einbringt. Und ja, mal gucken, wie wir das alles so gewuppt kriegen, wie das so funktionieren wird. Ich bin extrem gespannt und ich hoffe, dass ich dennoch das eine oder andere Konzert mitnehmen kann. Festival dürfte schwierig werden, vielleicht mal ein Eintagesfestival. Aber ich bin zuversichtlich. Wir haben hier ein paar Städte in der Nähe, wo auch Bands angekündigt sind, die ich gerne sehen möchte. Und das sollte schon klappen.
Ja, toll. Danke für den Einblick. Ich möchte noch ergänzen, wo ich ja gesagt habe, auf der einen Seite war es musikalisch toll, was so an Musik rauskam, aber so, was so live ging, war leider nicht sehr viel bei mir. Mhm. Das war echt das erste Jahr, wo ich, glaube ich, live gar nichts gemacht habe. Es war viel geplant, wurde dann verschoben und abgesagt. Und das ist wirklich das erste Jahr seit langem, wo ich mal nicht auf der Bühne stand. Das war ein bisschen, oder saß.
Ach krass.
Ja. Also das war auch eine Erfahrung.
Wie viel Schlagzeug hast du denn überhaupt gespielt? Also konntest du ab und zu mal im Proberaum?
Doch, es fanden Proben wieder statt. Das ist auch wiederum auch ganz positiv. Das hat man gemerkt, dass man schon ein bisschen eingerostet ist. Ne? Zwar kommt er schnell wieder, muss man sagen, aber so die ersten paar Proben waren echt so, okay. Das haben wir früher irgendwie mal so 1,5 Stunden am Stück gemacht, alles klar.
Ja, krass. Ja, was auch in diesem Jahr für uns neu war, zumindest in der Länge, auf die lange Strecke, ist dieser wunderbare Podcast, den ihr gerade hört. Wir haben ja im November 2020 angefangen. Das heißt, 21 war das erste komplette Podcast-Jahr für uns. Und da können wir gleich mit einsteigen. Was sind denn für euch so die Highlight-Folgen gewesen? Könnt ihr da eine konkret benennen oder habt ihr da mehrere, wo ihr sagt, die haben richtig Spaß gemacht, entweder zu machen oder zu hören oder beides?
Also grundsätzlich blicke ich sehr gerne auf die Gäste zurück, die wir generell begrüßen durften. Und ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die da waren, an Chris von MotoJesus, an Benny von Godslave, an Gary Holt von Exodus, wenn du das hörst. Und an Arcadius, der quasi 2 Folgen mit mir aufnehmen musste, weil die erste Aufnahme, ja, leider Gottes nicht ganz so gut war. Und das sind Folgen, auf die ich unheimlich gerne zurückblicke. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mein Fanherz natürlich auch in diesen Podcast mit einschwingt. Und insofern ist meine persönliche Highlight-Folge natürlich die mit Michael Kiske von Halloween zum gleichnamigen Album, zur gleichnamigen Veröffentlichung von Halloween. Und da muss ich sagen, dass ein absoluter Kindheitstraum von mir in Erfüllung gegangen ist. Ich hatte Michael Kiske schon mal vor einigen Jahren zur zweiten Unisonic-Veröffentlichung quasi gesprochen. Aber dass er Zeit fand, über 2 Stunden mit mir zu quatschen für den Podcast und wir haben wirklich über Gott und die Welt geredet. Und das war so ein herzliches, unkompliziertes, schönes und unheimlich informatives Gespräch, was mir auch noch persönlich einen großen Einblick in die Halloween-Diskografie und Historie gebracht hat. Und Von daher, ich könnte das auch noch unzählige Male hören. Es war wirklich eine sehr schöne Folge. Und wenn wir jetzt quasi auf alle Folgen zurückblicken, dann ist das auf jeden Fall eine Highlight-Folge. Eine andere, die mir sehr großen Spaß gemacht hat, wo wir einfach mal ein bisschen freestylen konnten, war natürlich unsere Headliner-Folge, wo wir uns die Frage gestellt haben, wenn jetzt die Iron Maidens, Judas Priests und Metallicas der Zukunft dann halt irgendwann nicht mehr auf der Bühne stehen, wer kommt nach? Das war eine sehr spannende Frage und ich denke auch solche Themen Folgen wird es auch in Zukunft geben. Ja, und ansonsten möchte ich, wie gesagt, mich bei allen Gästen bedanken, die dabei waren, an Simone von Epica, an den Bassisten von Dragony und so weiter und so fort. Alle zu nennen, das würde jetzt komplett den Rahmen sprengen. Von daher wirklich allen ein großes Dankeschön, dass ihr das möglich gemacht habt.
Jakob, hast du eine Lieblingsfolge?
Ja, auf jeden Fall. Die erwähnte Headliner-Folge, der wird nachrücken. Die hat echt Spaß gemacht, fand ich. Und da haben wir auch ganz gutes Feedback bekommen, so, ne? Das fand ich auch toll. Und persönlich muss ich auch sagen, hat mir die Schlagzeugfolge auch viel Spaß gemacht mit dir, Pia.
Ja, mir auch.
Das fand ich auch mal cool, irgendwie auf der Ebene so darüber zu sprechen. Und dann müssen wir natürlich auch erwähnen, dass wir einen Preis gewonnen haben, nicht wahr?
Genau.
Also da müssen wir einmal allen Hörer und Hörerinnen danken, dass sie so für uns abgestimmt haben. Das war ganz große Klasse.
Absolut. Dank euch sind die Aufnahmen jetzt nicht mehr ganz so schrottig. Zumindest von meiner Seite aus.
Ja, das stimmt.
Genau, wir haben nämlich neues Equipment bekommen.
Das wird dann der erste Eintrag auf unserer Wikipedia-Seite.
Genau, auf jeden Fall. Ja, herzlichen Dank an Impericon, dass sie diesen New Generation Award ins Leben gerufen haben. Und den gibt es schon ein bisschen länger, aber zum ersten Mal war jetzt die Kategorie Podcast dabei. Und ja, ich freue mich natürlich auch mega, dass wir das Ding gewonnen haben. Danke auch von meiner Seite an alle, die gewotet haben und an alle, die hier zu Gast bei uns gewesen sind. Ich habe witzigerweise auch die Headliner-Folge auf meiner Liste. Von den Folgen, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Dann fand ich auch die Folge toll, die wir gemacht haben, Jakob, mit den Veranstaltungen des Euroblast-Festivals. Da haben wir nämlich ein paar schöne Einblicke auch bekommen, was so Festivalveranstalter über die aktuelle Situation denken und eben ja vermuten, wie es in Zukunft weitergeht, was so Festivalmodelle auch sein können, die sich jetzt gerade entwickeln. Also das war super spannend. Und Marcel, wir haben eine ganz tolle Folge gemacht mit One Morning Left. Wenn man mich vor dieser Folge gefragt hätte, was wünschst du dir, wie diese Folge wird, dann hätte ich genau das gesagt, was am Ende dabei rausgekommen ist. Also ich fand die Folge absolut großartig. Die beiden Gäste, die wir hatten, haben so ehrlich geantwortet und so tiefe Einblicke auch in ihre Persönlichkeit gegeben, sage ich jetzt mal. So mag ich es, so macht Podcasten auch richtig viel Spaß, wenn man dann auch wirklich die Menschen kennenlernt, mit denen man da spricht.
Absolut. Herausragend für mich war dann auch die Folge mit den Veranstaltern von Rock Your Monday, mit der Jenny Haben und dem Tom Küppers, auch mal mit einem Redakteur dann einfach über die ganze Chose dann zu sprechen. Und mir persönlich, ich blicke auch unfassbar gerne auf die Diskografie-Checks zurück, die wir gemacht haben. Halloween, Children of Bodom, aber das fiel ja noch in 2020. Wir haben Slipknot gemacht und da kommen auf jeden Fall künftig noch ein paar, auf die ich mich sehr freuen werde.
Und ich glaube, wir haben so ziemlich alles zu Gojiras neuem Album gemacht, was man so machen kann.
Ja, tatsächlich.
Mit Interview, mit Diskografie, Rückblick, Soundcheck, alles Mögliche.
Ja. Das war gern geschehen.
Das war auch cooler Fanservice, fand ich.
Definitiv. Und wir hatten auch eine lustige Folge, wo wir selbst zu Gast in unserem Podcast waren und die beiden Hosts von Leise war gestern eben unseren Podcast übernommen haben. Es ist wirklich viel passiert, podcastmäßig in diesem Jahr bei uns.
Tatsächlich. Und es reißt nicht ab. Es macht immer noch unfassbar großen Spaß und 2022 wird toll.
Ja, denke ich auch.
Unbedingt. Yes.
Okay, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema, dem musikalischen Jahresrückblick 2021. Wir werden euch heute zuschütten mit Empfehlungen sozusagen, denn wir werden über unsere Top 20 Alben sprechen. Allerdings nicht über jedes einzelne im Detail. Dann haben wir hier, glaube ich, einen 10 Stunden langen Podcast am Ende. Das möchte sich, glaube ich, niemand antun. Das heißt, wir zählen die Plätze 20 bis 11 einfach auf. Und dann gehen wir ein bisschen detaillierter auf 10 bis 4 ein. Und über die ersten 3 sprechen wir dann ein bisschen ausführlicher. Dann sprechen wir oder dann sagen wir auch, was unsere 20 besten Songs waren, reden über das Albumcover des Jahres, was für Live-Events haben uns gefallen. Ich habe das bei mir persönlich unterteilt in Stream, der mir am besten gefallen hat, Konzert und Festival. Die Enttäuschung des Jahres, Musikvideos und den Newcomer des Jahres. Und dann gucken wir noch, was 2022 musikalisch so auf uns zukommt. Ich würde sagen, wir machen erstmal reihum unsere Plätze 20 bis 11. Und da ich gerade schon so schön am Reden bin, fange ich mit meiner gleich mal an.
Gerne.
Ich habe auf Platz 20 tatsächlich von Jakob inspiriert, von Hektivist, das Album Hyperdialect.
Gern geschehen.
Nächste Inspiration von Jakob, Liquid Tension Experiment mit LTE 3 auf der 19.
Gern geschehen.
Ginger mit Wallflowers auf der 18. 17 ist Moonshot mit Confession. Auf der 16 gelandet sind Devil May Care mit Divine Tragedy. 15 ist Rising Insane mit dem Album Afterglow. 14 die Newcomer von Dying Wish mit Fragments of a Bitter Memory. 13 Resolve Me and the Machine. 12 ist von Ghosts Iris das Album Comatose. Und auf Platz 11 ist Defocus gelandet mit In the Eye of Death We Are All the Same. Wie ihr schon merkt, wir haben das ein bisschen so auch aufgeteilt wie in unseren Trimesterrückblicken. Und wer da aufmerksam zugehört hat, wird vielleicht feststellen, dass da die Reihenfolge meiner Alben teilweise ein bisschen anders war. Also die Focus haben hier beispielsweise Ginger überholt. Und das liegt zum Teil einfach daran, dass manche Alben mit der Zeit wachsen, beziehungsweise man manche Alben dann über die Zeit doch mehr hört als andere. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Alben damals bewertet habe, habe ich hauptsächlich die, ich sage jetzt mal, Qualität bewertet. Und ich denke, dass mir alle zustimmen werden, dass Ginger ein verdammt hohes musikalisches Niveau haben und Newcomer-Bands da nicht unbedingt mithalten können. Aber hier in diesem Jahresrückblick sind wir eher subjektiv. Und da habe ich einfach die Alben auch höher gewertet, die ich einfach häufiger gehört habe, die mir mehr gegeben haben, die ich sozusagen einfach mehr gefühlt habe. Und deswegen, ja, kann es ja gut sein, dass das eine oder andere Album über die Zeit, über das Jahr noch gewachsen ist und deswegen ein anderes Album überholt hat, das ich eigentlich stärker eingeschätzt habe. Bin gespannt, ob das bei euch teilweise auch so ist. Marcel, wie sind denn deine 20 bis 11?
20 bis 11, wir fangen auf Platz 20 mit Powerwolf an, mit Call of the Wild. Es geht weiter powermetallisch mit Brainstorm, Wall of Skulls. Dann wird's ein bisschen heftiger, auf der 18 sind Carcass gelandet mit Torn Arterials. Und ja, auf Platz 17, zu denen komme ich dann später nochmal, Havamal mit The Shadow Chapter.
Ich kann mir schon vorstellen, wo du sie nochmal erwähnst.
Man kann es sich denken, definitiv. Dann Shoutout an Arcadius an dieser Stelle. Auf Platz 16 ist Suidakra mit Wolfbite gelandet. Auf der 15 wird es wieder ein bisschen deftiger mit Asphyx und Necrokeros. Ja, auf Platz 14 Running Wild und Blood on Blood. Auf Platz 13 sind bei mir Flotsam and Jetsam gelandet mit Blood in the Water, also es wurde weiterhin blutig. Auf Platz 12 At One with None von Portray.
Das ist mein Albumtitel des Jahres. Wenn wir den vergeben würden, At One with None klingt einfach großartig.
Ja, absolut. Und ja, auf Platz 11 ist The Final Chapter von Necronomicon gelandet.
Sind ein paar Überraschungen dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass Powerwolf bei dir so weit hinten ist.
Wie gesagt, es sind Alben dabei, die, klar, Powerwolf per se ist das Album wirklich ganz, ganz großartig. Aber da gab es halt Alben, die mich noch ein bisschen mehr berührt haben, die mich noch ein bisschen mehr überrascht haben und die in ihrer in der Zeit einfach gewachsen sind, so wie du das schon gesagt hast.
Jakob, was sind deine Top 20 bis 11? Top 11 bis 20, wie auch immer.
Okay, geht los.
Jo.
Auf 20, dieses Album werde ich ambivalenterweise zu einer späteren Zeit auch nochmal erwähnen, haben wir Gojira mit Fortitude. Auf der 19.
Werde ich auch nochmal erwähnen.
Ja, 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 ja. Auf der 19 Swallow the Sun mit Moonflowers. Auf der 18 Cannibal Corpse mit Violence Unimagined.
Ah, die Kuschelrock.
Ja, Marshall, Kuschelband. Auf der 17 The Night Flight Orchestra, Aromantic 2.
Wird eventuell auch nochmal später erwähnt.
Auf der 16 meine Kindheitshelden The Offspring mit Let the Bad Times Roll. Auf der 15 12 Foot Ninja, Vengeance.
So weit hinten, krass.
Ja, 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 ich werde dazu auch noch mal was erzählen sonst nachher.
Okay.
Ja. Auf der 14 Leprous mit Aphelion. Auf der 13 habe ich Liquid Tension Experiment mit LTE 3. Auf der 12 da war es komplett anderes, die Ärzte mit Dunkel.
Oh, stark, ja.
Und auf der 11 hätte ich auch niemals gedacht, dass ich diese Band drin habe. Volbeat mit Servant of the Mind.
Stark, viele Überraschungen.
Richtig, ja. Auf jeden Fall.
Teilweise, glaube ich, sind das Bands, wo man denkt, so, ja, das passt schon. Andererseits habe ich mich da auch selbst überrascht mit ein paar Namen. Aber ja, spannendes Jahr, auf jeden Fall. Spannend. Muss ich auch selbst überraschen noch, ne?
Ich finde es gerade lustig, so zu hören, wo wir Überschneidungen haben und welche Alben ihr noch nicht erwähnt habt, wenn ich sicher bin, dass sie bei euch noch kommen. Ich bin selbst gerade ein bisschen gespannt. Soll ich weitermachen mit meinen 10 bis 4?
Mhm. Okay.
Gut. Auf der 10 sind Turnstile mit Glow On. Das ist definitiv mein gute Laune-Album des Jahres gewesen. Das habe ich sehr häufig tatsächlich beim Duschen gehört und hat mir da immer extrem gute Laune gemacht. Ich kann euch sagen, alle, die Partys vermissen, man kann auch mit sich selbst unter der Dusche feiern, wenn man sich Turnstile mit Glow On anhört. Dann die 9, eine Band, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Auf der 9 habe ich Wizard Throne mit Hypercube Necro Dimensions. Die kannte ich vorher noch nicht und das ist eine Band, die ich aus einer unserer Soundcheck-Folgen kenne. Und bin sehr dankbar, dass ich sie dort kennengelernt habe. Erinnern mich immer so an den Melodic Death Metal, den ich früher gehört habe und wirft mich so ein bisschen in der Zeit zurück. Platz 8 sind Landmarks mit Lost in the Waves. Das ist dann so die Frage, wie viele Musikstile kann man auf ein Album quetschen, und Landmarks antworten einfach mal mit alle. Also da findet man ganz, 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 ganz viele Einflüsse von allen möglichen Spielarten. Nicht nur aus dem härteren Bereich, sondern da ist auch Rap dabei und was weiß ich nicht alles. Also sehr spannend, sich das anzuhören. Auf der 7 auch noch ein sehr spaßiges Album von One Morning Left, Hyperactive. Man kann da ein bisschen tiefer in die Materie gehen und sich mal mit den Texten befassen und der Message dahinter, weil es eben auch so ein bisschen empowernd ist, wenn man gerade eine schwere Zeit durchmacht. Ansonsten kann man aber auch einfach den Kopf ausmachen und die Musik genießen. Auf der 6 sind Imminence mit Heaven in Hiding. Und ja, ich hätte vorher gedacht, als sie das Album angekündigt haben, dass es weiter oben rankt, habe dann aber tatsächlich dieses Album, das ja auch erst Ende November rauskam, nicht so viel gehört, wie ich ursprünglich gedacht hätte, und muss leider sagen, dass sie die meisten ihrer starken Songs schon vorher rausgehauen haben, also dass das Album dann keine so tollen Überraschungen mehr mitgebracht hat, als es dann released wurde. Auf der 5 meine Newcomer, die ich in der letzten Rückblickfolge genannt habe, haben mich nicht enttäuscht, As Everything Unfolds mit dem Album Within Each Lies the Other, haben ordentlich abgeliefert. Also ich höre dieses Album seit, es ist glaube ich im März rausgekommen, und seitdem höre ich es immer noch, immer wieder und total gerne. Das sind so meine Metalcore Newcomer oder Melodic Hardcore Newcomer nach wie vor. Und ich freue mich sehr, die bald mal live zu sehen. Ich habe einen Livestream von denen gesehen, der schon ziemlich cool war. Und auf der 4 habe ich Dreamshade mit A Pale Blue Dot. Haarscharf am Treppchen vorbeigeschrammt. Ist auch ein Album, das ich vor allem in der ersten Jahreshälfte sehr viel gehört habe. Dann irgendwann nicht mehr. Ich muss sagen, was mich an Dreamshade stört, was sehr auffällt, die Melodie und die Texte passen häufig nicht zusammen. Also in unserer Podcast-Folge haben die auch gesagt, dass sie sehr auf Melodien fokussiert sind und die Texte dann irgendwie hinterher schreiben. Und ja, dadurch passiert es, dass ein Song, der sich mit einem sehr ernsten, traurigen Thema beschäftigt, dann mit einer fröhlichen Melodie gespickt ist. Und diese Schere, ja, das passt für mich nicht so zusammen. Und deswegen, ja, sind sie dann auf die 4 gerutscht, aber trotzdem Top-Album. Marcel, deine 10 bis 4.
Gerne. Ich fange an mit Aggression Continuum von Fear Factory. wie ich finde, ein sehr gutes Industrial-Metal-Album von, ja, meinen 90er-Jahre-Helden. Ich denke mal, Jakob wird es auch noch mal erwähnen, irgendwann im Laufe dieser Folge.
Ich auch.
Persönlich finde ich es sehr, sehr schade, dass Burton C. Bell, das ist Bells letztes Fear Factory-Album angeblich ist. Er hat sich da wirklich noch mal ein kleines Denkmal gesetzt, weil ich ihn selten so facettenreich habe schauten hören. Und generell, Fear Factory liefern einfach ab auf dem Album. Auf Platz 9, es ist weiterhin aggressiv, allerdings durch und durch positiv, nämlich von ganz genau, von Godslave, ganz liebe Grüße ins Saarland. Da habe ich ja auch mit dem Bernie eine Folge gemacht und konnte auch ein bisschen näher auf die entsprechend positive Message des Albums eingehen. Mir persönlich gibt das Album tatsächlich sehr viel, ich finde es total großartig und das bisher beste Album der Jungs, obwohl ich natürlich auch Into the Black von 2011, also stolze 10 Jahre ist es her, komplette 10 Punkte gegeben habe, aber im direkten Vergleich ist Positive Aggressive das beste Album von Godslave bisher. Dicht gefolgt, In the Court of the Dragon von Trivium. Ich habe What the Dead Man Say vor 1,5 Jahren schon sehr abgefeiert und im Endeffekt knüpfen Trivium dort an, wo sie damals aufgehört haben mit In the Court of the Dragon. Obwohl das Artwork natürlich ein bisschen untypisch ist, ist es großartig. Und die Musik, die verkörpert eigentlich alles, wofür moderner Metal einfach steht. Sehr, sehr ausgeklügelte Songarrangements, toller Gesang, ein toller Sound, viele Überraschungsmomente. Und Trivium gehören einfach für mich auch in die Zukunft. Auch in die Zukunft gehören auf Platz 7 Paradox mit Heresy Part 2. Da war ich am Anfang, ich will nicht sagen skeptisch, aber wenn man natürlich dann von so einem legendären Album wie Heresy einen zweiten Teil veröffentlicht, dann ist man natürlich auch noch ein bisschen gespannter als bei einem regulären Album. Aber auch da hat Charlie auch absolut abgeliefert und ein sehr großartiges Power-Thrash-Speed-Metal-Album abgeliefert mit einer tollen Atmosphäre. Und auch hier haben wir Charlie in Form einer Podcast-Folge ein bisschen, ja, deutlich auf den Zahn gefühlt. Auch ganz, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Weiterhin wird's auf Platz 6 thrashig mit Persona non grata von Exodus, dicht gefolgt von No Sign of Life von Unleashed. Und wer unsere Soundcheck-Folgen mitbekommen hat, der weiß ja auch, dass die beiden Alben sich auch den ersten Platz, ich glaube, im November geteilt haben. Und ich find's jetzt auch rückblickend betrachtet umso erstaunlicher, wie, ja, wie dicht gefolgt halt beide Bands aufeinander liegen. Exodus, 7 Jahre nach Blood in, Blood Out. Ich bin froh, dass Gary Holt wieder zu seiner Ursprungsband quasi zurückgegangen ist und auch da wieder abgeliefert hat. Ein absolutes Thrash-Metal-Brett. Und natürlich dann noch Unleashed geben auf No Sign of Life absolut Vollgas. Viking Metal, Death Metal wunderbar in Symbiose gebracht und auch diese Kriegermentalität sehr gut auf Papier gebracht. Ja, und auf Platz 4, wir springen wieder so ein bisschen in den Sommer hinein, gab's Hellbreaker von Motor Jesus. Ein absolut geiles Sommerparty-Album. Habe ich sehr häufig auf Autobahnfahrten gehört. Und für mich auch das stärkste Motor Jesus-Album bislang. Und da haben wir auch mit dem Chris gesprochen. Auch eine sehr tolle Folge ist draus geworden. Mir persönlich, wie gesagt, Motor Jesus haben mir auf dem Album sehr viel gegeben, sehr viele positive, gute Vibes vermittelt. Und schließen damit sehr schön Platz 20 bis 4 ab. Wie war es denn bei Jakob?
Ich muss generell erstmal sagen, dass ja Thrash Metal 2021 echt ziemlich geile Alben vorgebracht hat, ne? Es war ein fettes Jahr.
Ohne Alben von den Top 4.
Das stimmt. Ich habe zwar keine der etlichen Thrash Metal Bands, die wir in den Soundchecks hatten, in meinen Top 20. Aber ich sage, hätten wir Top 30, dann wäre wahrscheinlich schon eine mit reingekommen mal. So, also auf der 10 haben wir eine Band, die Pia schon genannt hat. Und zwar Hacktivist mit Hyperdialect. Sehr cooles Crossover-Metal-Album mit coolen Gent-Einfluss. Also es ist wirklich Rap-Metal auf einem extrem hohen Level. Extrem einzigartige Band mit einem neuen, ja, Rapper, Shouter, der nochmal eine ganz neue Dynamik reinbringt. Ne? Finde ich echt cool, dass die Band weitermacht. So, auf der 9 haben wir eine Band, die hierzulande noch viel zu wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Born of Osiris mit Angel or Alien. Mhm. Progressiver Deathcore mit orientalischen Einflüssen, neoklassischen Licks. Ist echt auch eine sehr einzigartige Band, finde ich. Und ja, wie gesagt, hierzulande noch viel zu wenig im Gespräch. Aber das Album ist echt fett, hat 14 Songs und sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall sehr vielfältiges Album, macht Spaß. Auf der 8 kommt mein gute Laune-Album des Jahres, Pia.
Oh, We Butter the Bread with Butter.
Genau, mit das Album.
Hörst du das auch so gerne unter der Dusche?
Weniger. aber wenn ich mich mal gut fühlen möchte, dann packe ich 20 km/h rein und dann geht's mir schon besser.
Aber was hörst du denn unter der Dusche?
Ehrlich gesagt, gar nichts.
Oh. Marcel, was hast du unter der Dusche?
Classic Rock. Also Journey, Europe, Genesis, wirklich Classic Rock. Ich habe so eine extra Dusch-Spotify-Liste.
Geil, kannst du die mal öffentlich machen, dann verlinken wir die in den Show Notes.
Alles klar.
Duschen mit Marcel.
Aber nur die Liste öffentlich machen, nicht, ne?
Für alles andere bitte Onlyfans. Oh,
folgt mir auf, ach nee, Jakob ist dran.
Ja, auf der 7 haben wir eine ganz große Band. Und zwar gehen wir jetzt in traditionellen Metal und es ist auch das traditionellste Album bei weitem in meiner Liste. Das ist Senjutsu von Iron Maiden.
Ich hätte es höher eingeschätzt.
Ja, naja, kommt noch was. Ja, ja, hat Gründe. Aber es ist meine Top 10 schon mal, ne? Hat mich enorm überrascht, dass mich das ja so mitgenommen hat, das Album. Es hat mich aber so herrlich an Dance of Death erinnert, was ich ja nach wie vor echt ein ganz starkes Album, das letzte starke auch von ihnen finde. Klar, es ist ein bisschen zu lang. Es bräuchte nicht die 2 CDs unbedingt. Das hätte man auch auf einer hinbekommen. Ich glaube, das waren echt nur ein paar Minuten zu lang irgendwie, ne? 3-4 Minuten oder was? Also, das hätte man auch auf eine pressen können. Aber trotzdem, ich finde, Bruce klingt super. Er singt ein bisschen tiefer, dadurch nicht mehr so gequält wie auf dem Vorgänger noch. Also, ganz cooles Album mit einem sehr coolen Opener auch. So, dann auf der 6 auch eine ganz tolle Band, die eine unglaublich tolle Entwicklungen gelegt hat. Soen mit Imperial. Ganz großartiges, ja, was soll ich sagen? Melancholic Progressive Metal Album. Klingt noch ein bisschen härter als der Vorgänger, finde ich. Sonst auch sehr ähnlich. Einfach enorm tolle Band. Da weiß man sofort, wen man da anmacht, wenn der Gesang einsetzt. Bringt jedes Mal Gänsehaut und ganz tolle Band. Auf der 5 haben wir auch eine ganz tolle Band. Mit einem ähnlich prägnanten Namen, die auch eine tolle Entwicklung hingelegt haben. Und zwar Vola mit Witness. Ganz cooler, moderner Progressive Metal mit einem sehr einzigartigen Sänger, finde ich auch ähnlich wie Soen. Ich finde, man kann ihn ein bisschen mit Tesseract vielleicht vergleichen. Also sind ein bisschen moderner noch als Soen, wenn ich mal diesen Vergleich schon eben hergestellt habe. Aber die machen wirklich ganz eigenständigen Progressive Metal. Sehr melancholisch auch große Melodien, aber auch harte Rhythmik, coole Gegensätze. So, und auf der 4 kommt das vielleicht verrückteste Album. Und zwar ist es Archspire mit Bleed the Future. Da habe ich ja in meinem Trimester-Rückblick auch schon was zu erzählen. Das habe ich ja erst nach Veröffentlichung, kurz nach Veröffentlichung entdeckt, mittlerweile aber auch schon gereviewt. Und das ist wirklich Extreme Tech Death Metal auf höchstem Niveau, macht unglaublich Spaß, das Album. Es ist nicht nur eine Zurschaustellung des Könnens der Musiker, sondern es sind wirklich auch Songs dahinter. Und das, finde ich, unterscheidet die wirklich von vielen Bands, die einfach nur ballern. Ne, das Album ist, wenn man das nebenbei hört, ist es sehr ballerig und einfach nur ein Zurschaustellen. Aber wenn man mal wirklich dahin hört, dann sind Songs, die haben Arrangements, die haben Dynamik, die haben akustische Intermezzi, die haben Parts, die sich wiederholen. Extrem einzigartiger Gesang hier auch mit einem Sänger, der ja quasi Death Metal rappt. Überhaupt Musiker, die hier wirklich ans Äußerste gehen mit Songs bis zu 400 BPM. Und trotzdem schaffen sie es wirklich, ja, Songs zu schreiben. Also ganz tolles Album von Kanadiern natürlich. Ich glaube, eine andere Nation hätte das wahrscheinlich nicht so hinbekommen.
Gut möglich. Bei eurer Auswahl fällt mir auf, dass es viele Alben gibt, die ich gerne gehört hätte, aber irgendwie nicht dazu gekommen bin. Allen voran Born of Osiris und Godslave. Ich habe mal in den ein oder anderen Song reingehört, aber das Album oder die Alben zur Gänze habe ich mir irgendwie nicht gegeben. Die hätten eventuell meine Liste ja auch nochmal aufmischen können, aber naja, man kann vielleicht doch nicht alles hören oder so intensiv hören, wie man gerne würde.
Das stimmt. Bei der Veröffentlichungsdichte, die wir Gott sei Dank irgendwie hatten, ne, trotz Corona und Co., kann man nicht alles hören, das stimmt.
Oder gerade wegen Corona.
Teilweise gibt es auch Alben, die wegen Corona entstanden sind, ne, das stimmt. Wie Hypotension Experiment hatten wir zum Beispiel. Lepros, die haben auch nur wegen Corona was schreiben können. Die beiden fallen mir jetzt spontan ein.
Ja, richtig spannend wird es ja, wenn die dann ins zweite Album gehen und das erste noch nicht auf die Bühne gebracht haben. Aber anderes Thema. Kommen wir zu den Top 3. Wer hier die Rückblicke sich angehört hat oder generell unseren Podcast häufig hört, weiß wahrscheinlich schon ungefähr, welche Alben wir noch nicht aufgezählt haben, die jetzt von uns wahrscheinlich kommen werden. Bei mir ist auf dem dritten Platz von Atlas das Album Oko, das zum Jahresende nochmal ordentlich mein Ranking aufgemischt hat, sozusagen. Das ist leider verschoben worden vom Oktober auf den Dezember. Deswegen konnte ich es noch nicht so viel hören, wie ich es gerne gehört hätte. Aber das Album ist einfach der Hammer, weil es so unglaublich atmosphärisch ist und viele Dinge zusammenbringt, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Also es ist grundsätzlich ein sehr melancholisches und brachiales Album. Und stilistisch wird da alles gemischt von Folk, Pagan Metal über Black Metal. Das kommt dann zusammen mit Djent, mit Metalcore, mit zwei wirklich starken Sängern, die beide sehr gut im Klagesang sind und auch beide shouten können. Ja, tolle Melodien. Es ist einfach ein klasse Album, auch mit viel Abwechslung drauf. Also es gibt ruhige Songs, die trotzdem aber diese Schwere einfach mitbringen. Und wie Marcel sagen würde, es ist ein typisches Winteralbum. Es transportiert diesen finnischen Winter, wo es überhaupt nicht hell wird. Die Band kommt eben aus Finnland. Ja, den habe ich da vor Augen oder der spielt sich dann so vor meinem geistigen Auge ab, wenn ich dieses Album höre. Und insofern, ja, es ist einfach ein krasses Album. Ich kann nur empfehlen, sich das mal anzuhören und eben dieses Soundspektakel zu genießen. Den zweiten Platz belegen bei mir Persona mit dem Album Animal. Das kam im Oktober raus. Und die Band hat mich beeindruckt mit einem enormen Qualitätssprung, den sie da geschafft haben. Ich verfolge die Band schon ziemlich lange. Das ist inzwischen das dritte Album, das sie rausgebracht haben. Das erste war sehr diese, ja, Melodic Power, wie auch immer, Metal-Schiene. Das zweite war dann schon ein bisschen mehr Death Metal und das dritte jetzt ist aber sehr modern, auch mit viel Variation im Gesang. Also Klargesang deckt alles ab, was man sich so vorstellen kann. Aber auch tolle Screams sind dabei von der Sängerin Jelena und das Niveau gerade bei der Gitarre ist sehr hoch gegangen. Sie haben viel mit Djent-Einflüssen ausprobiert und auch, ja, das Gesamtkonstrukt passt jetzt einfach. Ich denke, die Band hat sich gefunden, da sind zwei neue Mitglieder dazugekommen. Und ja, ich bin gespannt, was von dieser Band in Zukunft noch kommen wird. Ich habe die schon mal live gesehen, aber leider noch nicht mit dem neuen Material und hoffe, dass ich das bald mal nachholen kann, weil die auch hier bei mir um die Ecke angesiedelt sind in Hannover. Und ja, mein Platz 1 wird jetzt niemanden überraschen. Ich zücke meine Gläser und zwar haben sie es geschafft. Anne ist okay mit dem Album Aurora. Das Album kam im Januar raus und ich habe es, ich glaube, am 5. oder 6. Januar als Promo-Version bekommen. Das heißt wirklich sehr früh. Und wenn einen ein Album über das komplette Jahr einfach begleitet, man es immer wieder rausholt, mal den einen Song abfeiert, dann den anderen Song, es nie langweilig wird und man kaum Schwächen und insgesamt ein sehr hohes Niveau. Und ja, wie gesagt, ich habe dieses Album über das komplette Jahr immer wieder gehört, immer wieder gerne gehört und hatte auch immer wieder Lust, es zu hören. Also ich habe es tatsächlich ein bisschen vermisst, wenn ich es längere Zeit nicht gehört habe. Und wenn man so eine emotionale Bindung zu einem Album aufbaut, dann muss es einfach am Ende auf Platz 1 landen. Jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, wie das Album eigentlich klingt. Wir sind hier im Post-Hardcore, Metalcore, also ziemlich modern. Es sind viele Sampler hinterlegt. Also es ist ein ziemlich ja, vielschichtiges Soundgewand in der Gitarre, hier und da auch Djent, mal mehr, mal weniger. Mir gefällt es besser, wenn es mehr ist und auch wenn mehr Screams sind, aber Screams und Klagesang wechseln sich hier so ziemlich ab. Sie haben auch einen neuen Screamer dabei, der den Sound nochmal ein bisschen verändert, der ein bisschen trockener klingt als der davor, und ich habe unzählige Male erwähnt, wie sehr ich doch trockene Screams liebe. Also auch die bringen sie hier mit. Und sonst, was so die Songlänge betrifft, es sind alles sehr kompakte Songs. Also ich weiß gar nicht, ob die 4-Minuten-Grenze überhaupt überschritten wird. Wenn ja, dann nicht sonderlich lange. Also sehr kompakte Songs. Man könnte schon sagen, die Band ist ein bisschen poppiger als vieles andere, was ich so höre. Ja, aber es macht einfach total viel Spaß. Ein paar Songs sind heavier, ein paar Songs sind eben, wie gesagt, wesentlich leichter. Also eine tolle Abwechslung auch auf diesem Album. Und deswegen, ja, auch deswegen auf meinem Platz 1. Wie sieht es aus bei Marcel?
Bei Marcel hat tatsächlich Rage die Bronzemedaille geholt mit Resurrection Day. Ich muss sagen, ich war auch überrascht, wenn ich mir so die Liste anschaue, dass Rage dann doch so weit oben gelandet sind. Aber trotz dessen, dass sie wirklich seit Jahren abliefern, auch in wirklich sehr gelungenen Abständen, zeitlichen Abständen, ist Resurrection Day ein so bockstarkes Album geworden. Die Jungs, die sind jetzt, also um PW Wagner, die sind jetzt auch wieder zu viert unterwegs. Anscheinend wollen sie wieder komplett angreifen. Mir persönlich hat das Album in Form, also in Sachen Power und Ausdrucksstärke sehr imponiert. Generell die Songs, die sind halt einfach sehr, sehr stark geworden. Und im direkten Vergleich beispielsweise mit Brainstorm, die auch im selben Monat erschienen sind mit Wall of Skulls, hat halt einfach Rage klar den Vorzug, obwohl ich, wie gesagt, Brainstorm auch unfassbar gerne mag. Und ja, generell, wie gesagt, das Album hat unfassbar viele Stärken, hat eigentlich überhaupt keine Schwächen, ist noch ein Tick stärker als Wings of Rage, was Anfang letzten Jahres erschien, und insofern folgerichtig auf meinem dritten Platz. Und jetzt wird's ein bisschen emotionaler, klar, weil ich mich natürlich entscheiden musste, welches von den beiden Alben auf Platz 2 gelandet ist. Und auf Platz 2 ist tatsächlich Halloween gelandet mit dem gleichbetitelten Album. So viele Jahre musste man warten, dass ja die Musiker wieder zusammengefunden haben. Und dann bei der Pumpkins United Tour, ich glaube, das war 2017, habe ich dann Michael Kiske und Kai Hansen wieder mit den alten Weggefährten gesehen. Und ja, es fehlte wirklich nur noch so eine kleine Träne der Nostalgie auf meiner Wange, um alles nochmal rund zu machen. Mir persönlich hat der Auftritt unfassbar großen Spaß gemacht, auch diese Songs wieder von Michael Kiske gesungen zu hören und von Kai Hansen dementsprechend intoniert zu bekommen. Ja, und dann wurde Halloween angekündigt, beziehungsweise erstmal die Single Skyfall, und dann wurde Halloween halt veröffentlicht, das gleichbetitelte Album, und blieb halt hinter den Erwartungen überhaupt nicht zurück. Im Gegenteil, es war eigentlich genau das, wonach sich Fans gesehnt haben, was Fans erwartet haben. Power Metal, emotional guter Power Metal vom Allerfeinsten. Hymnen en masse, eine sehr hohe Hitdichte, aber auch sehr viel Abwechslung. Jeder hatte irgendwie so seine Credits, jeder hat sich irgendwie einbringen können, und man nehme einfach mal wirklich 7 ausgeprägte, starke Persönlichkeiten, bringt sie unter einen orange gefärbten Halloween-Hut und man bekommt halt dieses fast perfekte Album. Also ich glaube, ich habe dem Album auch 9,5 Punkte gegeben, weil ich es halt einfach wirklich unfassbar gut fand. Der halbe Punkt halt hat noch gefehlt, weil ich gucken wollte, wie es sich auf dieser Langzeitwirkung eben etablieren kann. Und ja, kommen wir zum Erstplatzierten. Und da würde ich dich bitten, liebe Pia, noch einmal dieses kleine Plinggeräusch zu machen.
Ja, sehr gerne.
Für Aromantics 2. Von The Night Flight Orchestra.
Zählt es eigentlich auch, dass Jakob das erwähnt hat?
Oh, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Was gibt mir persönlich Aromantics Part 2?
Weiße Jeans.
Unter anderem.
Hast du welche?
Ich bin Schütze. Also nicht vom Sternzeichen, sondern ich bin in meinem Schützenverein, und als Schütze brauchst du weiße Jeans tatsächlich. Ich habe tatsächlich weiße Jeans.
Krass.
Ob sie mir jetzt nach Corona noch passen sollten, weiß ich nicht, aber das ist einmal so dahingestellt.
Was ist dein Sternzeichen? Zwillinge, ne?
Ja, genau, tatsächlich. Zumal es auch von The Nightfall Orchestra den Song Gemini gibt. Nein, was gibt mir The Nightfall Orchestra? Das ist ein für mich hochemotionales Album. Wie ich finde, noch stärker als der erste Teil, der im Frühjahr des vergangenen Jahres erschien. Und ich habe mir das Album das erste Mal angehört und ich dachte, wow, das ist wirklich gut. Ob es jetzt wirklich besser ist als der erste Teil, weiß ich nicht. Und dann haben sich die einzelnen Ohrwürmer so manifestiert, so ins Hirn gebrannt. Es war genauso wie mit Anis Okay wie bei dir. Es hat mir jeden Tag irgendwie einen anderen Ohrwurm gegeben. Es hat mich emotional auf eine viel, viel besinnlichere Ebene gestellt und hat mir das gegeben, was mir ja viele Alben aus 2021 eben nicht geben konnten. So dieses absolute Wohlbefinden. Hm. Ne? Egal, wie ich mich emotional gefühlt habe, da kam halt diese Band um Björn Stritt an und hat mir eine Wolldecke gegeben, hat mir einen heißen Tee gegeben, hat mir sehr viele Ohrwürmer und wunderschöne Melodien und absolute Jahressongs geschenkt und ja mich in dieses wohlbehütete Bett gelegt. Und Aromantics 2 ist bis auf den etwas plakativen Titel, aber um Gottes Willen, ist einfach nur ein wunderschönes Album geworden. Was soll ich noch sagen?
Ooh, yeah. Ja, freut mich sehr, dass du auch so ein Album hast, das ja dich so
ein Wohlfühlalbum.
Ein Wohlfühlalbum hast, genau. Jakob, wie sind denn deine Top 3?
Sehr gerne. Und zwar ist meine 3 eine Band, die bei Marcel unglaublich weit weg ist in seinen Top 20.
Aber vorhanden.
Aber vorhanden, ja. Und zwar ist es Fear Factory mit Aggression Continuum. Aus den gleichen Gründen, die eigentlich Marcel schon gesagt hat. Ein unglaublich facettenreicher Burton Seabell, großartige Songs, die auch wirklich sehr facettenreich sind, sehr dynamisch. Trotzdem, es ist ein astreines Fear Factory Album. Da kann man eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen. Fear Factory ist Fear Factory einfach, ne? Und wie keine andere Band macht die ihre Musik, ne? Und es ist natürlich schade, dass Burton Seabell nicht mehr von der Partie ist. Kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie ohne ihn, weil er echt das Aushängeschild ist, so, ne? Ist ja beim Sänger oft so, aber ich finde, er klingt halt so einzigartig. Und man muss ihm auch zugutehalten, dass er ja diese Shouts mit Klargesang im Wechsel im Metal etabliert hat, ne? Mhm. Ohne ihn gäbe es das alles gar nicht so. Und da muss man wirklich einen großen Hut ziehen. Genau, es gibt dann offenbar jemanden, ne, Dino, der Gitarrist, sagt, es gibt jemanden und vor ihrer Tour wollen sie den auch jetzt demnächst bekannt geben. Mal sehen, wer das wird.
Ich glaube da ehrlicherweise nicht dran, weil das wurde jetzt schon vor einem halben Jahr veröffentlicht und aber gut, das sei mal ein anderes Thema.
Ja, doch, ich glaube, das kommt noch. Auf jeden Fall mega cooles Album, das ja schon lange in der Mache ist auch. Und Dino hat ja immer auch gesagt, das muss jetzt nochmal im Sound verbessert werden und hat da ja auch Crowdfunding für gesammelt, wo einige auch ein bisschen dachten, was soll das? Aber es klingt wirklich richtig fett, richtig saftig und lebendig. Also selten so ein gut klingendes Album gehört. Auf meiner 2 wird es viel düsterer. Und zwar sprechen wir jetzt von Wälde von Humanity's Last Breath. Mhm. Das ist ja eine meiner liebsten Deathcore-Bands. Ich höre eigentlich gar nicht so richtig Deathcore. Und ich finde, Deathcore wird auch dem nicht so ganz gerecht. Wobei man das schon wahrscheinlich so als Übergenre nehmen kann. Aber das ist halt, finde ich, viel atmosphärischer und noch viel ausgeklügelter, die Songs. Also das ist wirklich ein ganz düsteres Album mit einem unglaublich großartigen Sänger. Ich finde, einer der stärksten auch in dem Genre. Und die haben doch mal im Vergleich zum Vorgänger wirklich ein bisschen an Songwriting gefeilt, finde ich. War das davor auch schon sehr brachial und monumental, ist das Neue wirklich nochmal dynamischer, hat sogar ein paar klare Gesangseinschübe drauf, punktet durch ja große Klanglandschaften auch, die im Zusammenhang mit diesen brachialen Deathcore-Walzen einfach unglaublich platt machen, aber auch Spaß machen. Ja, ganz, ganz cooles Album mit einem großartigen Artwork auch, finde ich. Hat auch um meinen Platz 1 gerungen, aber ich habe jetzt ein anderes gewählt. Ja, also da bin ich auch gespannt, was da noch kommt. Und wenn man bedenkt, dass der Gitarrist und Hauptsongwriter da auch Schlagzeuger ist bei Vejata, die ja dieses Jahr auch was rausgebracht haben, muss man dem echt einfach mal auch zugutehalten, dass er ganz schön aktives Kerlchen ist in der Szene. Und meine Platz 1 ist, glaube ich, nicht sehr überraschend für Leute, die diesen Podcast verfolgt haben.
Ich weiß es schon.
Ganz kurz, Pia, mach doch noch mal dein Plinggeräusch.
Oh, dann ja. Haben wir alle ja, bitte, voll. Bitte, ja. Herrlich. Between the Buried and Me, Colors 2. Es kann kein Jahr vergehen, wo Between the Buried and Me ein Album veröffentlicht und es nicht Platz 1 ist. Ist einfach so. Nein, aber nicht nur deshalb, nicht nur weil es so sein muss, sondern es ist tatsächlich ein großartiges Sequel zu dem ersten Teil, der 2007 rauskam und zu Recht für viele ja wirklich ein Meilenstein im Extreme Progressive Metal ist, ne? Und einige haben halt schon überlegt im Vorhinein so, ja, dann nennen die es einfach Colors 2, um da irgendwie noch mehr Geld rauszuholen, aber eigentlich hat es damit gar nichts zu tun. Nein, so ist es nicht. Es hat wirklich viele Verbindungen zum ersten Teil, die, wie ich im Trimester Rückblick ja schon gesagt habe, oft gar nicht so augenscheinlich sind. Ja, also es gibt Parts, wo man sagt, okay, das ist auf jeden Fall eine Verbindung zum Song White Walls zum Beispiel. Dann gibt es einfach ein paar Soli, wo man sagt, oder Melodien, okay, das gehört auch dazu. Oder lyrisch ist ganz, gibt's ganz viele auch sehr konkrete Verbindungen. Aber es gibt dann auch ein paar harmonische Verbindungen, die der Bassist veröffentlicht hat in einem Interview, wo man dann sagt, okay, das ist echt genial. Ja, aber darüber hinaus ist es einfach ein unglaublich tolles Album und die Band ist ja eh dafür bekannt, dass sie sehr viel macht, für viele auch deshalb zu viel ist einfach, nur weil es musikalisch keine Grenzen hat, ne? Und bei dem Album loten sie auch alle Grenzen wieder aus, zwischen Extreme, Prog Metal bis Folklore gibt's alles, aber dennoch ist es ein ganz, ganz homogenes Album, wo man merkt, dass sie auch sich entwickelt haben, weil sie wirklich noch mehr Fokus setzen auf einen Refrain, der wiederkehrt, mit einem tollen Melodien, die wirklich hängen bleiben. So die letzten Alben, die sie veröffentlicht haben, waren natürlich auch immer total wild, aber waren ein bisschen gebändigter, fand ich. Und jetzt lassen sie hier wieder die Sau raus. Das ist ganz cool zu hören. Aber man merkt gleichzeitig, dass sie doch irgendwie auch die Erfahrung so mitgenommen haben aus den bisherigen Diskografien.
Aber es ist immer cool, wenn eine Band so anknüpft an ein altes Hit-Album, sage ich jetzt mal.
Genau. Also hat ganz viele Easter Eggs, die wir auch schon mal gesprochen haben, die wirklich Spaß machen zu entdecken und darüber hinaus wirklich coole Songs und ganz, ganz tolles Album, was ja irgendwie auch blöde Veröffentlichungspolitik hatte. Ne? Erst kam es nur digital raus, weil es physisch irgendwie Verspätung gab in der Fabrik, was ja viele Bands auch hatten dieses Jahr. Und dadurch kam das physisch erst im Oktober raus. Das war ein bisschen ätzend. Nochmal fast 2 Monate warten.
Ja, und du hast ja durchgehalten.
Ja, genau. Ja, ich habe mir die Videos, die veröffentlicht wurden, 3 haben sie veröffentlicht, die habe ich mir angesehen. Aber sonst habe ich mir auf die Finger gehauen. Hab gesagt, nein, ich will das erst auf CD haben.
Man kann das auch über eine andere Band oder über eine ganze Stilrichtung sagen, nämlich den Deathcore. Und im Deathcore ist dieses Jahr eine grandiose EP rausgekommen, die ich hier noch special mention möchte, nämlich And I Return to Nothingness von Lorna Shore. Die bringen dieses Jahr ein Album raus und ich bin so gespannt.
Ich habe mal eine Live-Aufnahme zu einem Song gesehen von dem Sänger. Hast du es auch gesehen?
Ja, Hammer.
Alter Falter. Man denkt ja wirklich, das geht nicht, das kann keiner machen.
Aber, es klingt genauso wie auf Platte.
Aber doch, es geht. Also auch enorm fähiger Sänger, ja. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich bei Humanity's Last Breath den Sänger auch ganz stark finde, aber von Lorna Shore, der ist auch echt stark, finde ich.
Insofern ist das definitiv meine EP des Jahres. Habt ihr auch eine EP des Jahres?
Nö.
Nee, ehrlich gesagt jetzt nicht so. Nö.
Na gut. Okay, wenn wir gerade schon über Alben sprechen, lass uns doch noch über das Albumcover des Jahres sprechen. Was ist denn dein Albumcover des Jahres, Jakob?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass mein Albumcover des Jahres gerungen ist mit dem anderen. Also einmal hatte ich überlegt, Humanity's Last Breath und Wälde zu nehmen.
Starkes Cover.
Ja, das ist schon echt gut, ne? Aber dann dachte ich, nee, also ein Albumcover hat mich noch mehr überzeugt. Das kann ich mir echt stundenlang angucken. Und auch das Mediabook dazu, also sie haben so ein Digibook dazu veröffentlicht, was ich herrlich finde. Wir sprechen von Leprous Aphelion. Das finde ich einfach großartig. Also einmal das Artwork und dann halt auch dieses Digibook dazu. Weil das ist so stimmungsvoll und es macht so Spaß, das alles anzugucken und mit den Texten, ja, in diese Landschaften so zu verschmelzen. Das ist echt ganz stark.
Marcel, was ist deins?
Auch ein Album, was ich schon genannt habe, nämlich The Shadow Chapter von Havamal. Das Polarlicht. Und dieses Album ist es genau das, was du gesagt hast, Jakob. Ich kann es mir stundenlang angucken. Das ist von der Farbenkonstellation und generell von der Atmosphäre, die das Album auch hervorhebt, ist das so ein stimmiges Cover-Artwork, was mir vom ersten Blick an so gefallen hat. Also mich hat's wirklich imponiert, das halt auch in Kombination mit der Musik zu hören, die halt auch recht frostig, aber auch sehr melodisch ist. Und ja, was soll ich sagen? Guckt's euch an, das Polarlicht auf The Shadow Chapter. Es ist ganz großartig, das Cover.
Hast du dir deine Tapete jetzt damit gemacht?
Im Schlafzimmer.
Nicht unter der Dusche?
Aber stellt euch das mal vor, so ein Polarlicht im Schlafzimmer.
Geil. Gibt das so Lampen, die sowas machen, oder?
Ich weiß es nicht. Aber es wird mal wieder Zeit für die Lavalampe.
Die gute Idee.
Ein Comeback, das immer wieder gut ist.
Lavalampe.
Du hast mir gerade zwei Stichpunkte gegeben, und zwar Polarlicht und Farbkombination. Denn auch auf meinem Cover des Jahres ist dieses Licht zu sehen. Und auch hier sind wir bei NSOK mit Aurora. Man sieht einen Astronauten in einer dystopischen Welt. Und der Astronaut ist ziemlich klein. Diese dystopische Welt sieht man ziemlich groß und eben auch die Polarlichter. Und in diese Lichter ist auch das Bandlogo ziemlich clever eingearbeitet. Und Farbkombination deshalb, die Band bringt 22 dieses Album als Special Edition raus mit ein paar Live-Tracks und ein paar remasterten Tracks, wo der neue Screamer ein paar Songs neu eingeschautet hat. Und da ist eine bisschen andere Farbgebung. Das hat wesentlich weniger Gelb. Es wirkt dunkler, es ist mehr Blau und Grün. Und das gefällt mir nicht so gut. Also es ist tatsächlich auch die Farbgebung bei diesem Album, die mir so gut gefällt. Also auch wunderschön, kann man wahrscheinlich schön neben, also auf die nächste Wand neben Marcels Album tapezieren.
Und ich möchte noch ergänzen, das war ja dieses Jahr so ein bisschen das Astronauten auf Albumcover, ja, ne?
Ja, definitiv, ja, ja, ja.
Die fallen mir jetzt alle gar nicht mehr ein, aber da waren ja irgendwie echt locker eine Handvoll. Architects, genau.
Dreamshade, dann hier, wie heißt die Band, die gibt schon länger, Tears, irgendwas mit Tears, egal.
Das fehlt halt wirklich nur noch von Pain Coming Home, theoretisch.
Aber es war auch nur so eine Phase, ne? Irgendwann war es dann vorbei.
Genau.
Aber was ich spooky fand, Jakob, du hast mir das, glaube ich, geschickt, das Video von Born of Osiris, wo dieser Astronaut vom Dreamshaker drauf war, also spielte sozusagen.
Exakt das mit diesem Blumen im Helm, genau das Ding. Also irre, ja. Müssen wir nochmal fragen.
Okay, kommen wir zu den Songs des Jahres, und hier haben wir auch 20. Machen wir es genauso wie bei den Alben, oder?
Ich würde sagen, in einem durch. Also so gesehen haben wir ja auch zu den Alben immer was gesagt, zu den Songs. Also es gibt bei mir viele Überschneidungen tatsächlich. Ich könnte sie so runterrattern. Zu den ersten drei kann ich gerne noch was sagen, aber ansonsten würde ich es gerne so.
Alles klar, dann fang doch gleich mal an.
Gerne. Auf Platz 20 ist Sepultura gelandet mit Orgasmatron. Jetzt werden einige von euch denken, hä? Ja, das quasi Cover-Album Sepulquata erschien ja auch im Sommer oder im Frühjahr beziehungsweise. Und da haben Sepultura zusammen mit Phil Campbell von ehemals Motorhead eben Orgasmatron eingetütet. Und Phil Campbell hört man da auch am Mikro, wie ich finde, eine sehr coole Version. Auf Platz 19 Flotsam and Jetsam mit Burn the Sky. Auf Platz 18 haben wir Recode von Fear Factory. Und auf Platz 17 haben wir Untot im Drachenboot von Feuerschwanz.
Schöner Titel.
Einfach ein cooler Song. Auf Platz 16 Resurrection Day vom gleichnamigen Album von Rage. Auf Platz 15 haben wir How Long auf Aromantics 2 von The Nightflight Orchestra.
Pling! Hast du irgendeine Band doppelt?
Ja.
Okay.
Auf Platz 14 haben wir Clickbait von Persona non grata von Exodus. Auf Platz 13 wahrscheinlich eine Überschneidung mit euch.
Ich weiß, was kommt. Drumtauben.
Ja, absolut. We Got the Move von Eskimo Callboy tatsächlich. Wer hätte es gedacht, Eskimo Callboy zwischen Exodus und Powerwolf auf Platz 12. Dancing with the Dead, ein sehr cooler Album vom neuen Album Call of the Wild. Auf Platz 11 haben wir meinen Lieblingssong auf Sermons of the Sinner, nämlich Raise Your Fists von KK's Priest. Und Top 10, die wird angeführt von Dragony. Gods of War, ein ganz toller Song, der Anfang des Jahres erschien. Auf Platz 9 haben wir Midnight Marvelous, jetzt darfst du nochmal plingen, von The Nightfoot Orchestra. Sie haben das Double geholt. Auf Platz 8 haben wir Trivium mit Phalanx. Ich glaube, das ist auch der letzte Song auf dem Album und ein sehr, sehr guter Closer. Auf Platz 7 wird's natürlich ein bisschen, ja, wir greifen ein wenig in die Stereotypen-Klamottenkiste. Hammer King mit Hammerschlag. Und da hat auch unser Gerre von Tankard mitgesungen. Und das war halt auch der erste Song, den ich von dem Album gehört habe. Und das war halt einfach ein geiler Song, muss man einfach dazu sagen.
Ich denke mit Schrecken an Hammerbow, Axe and Sword.
Sind viele Hammer unterwegs. Hammer fand ich nämlich auch Escape the Silence von Brainstorm auf Platz 6 gelandet. Ja, und jetzt kommen wir zu meinen Top 5. Angeführt von Suidakra und Fiolay. Und Fiolay hat das mit Abstand beste Gitarrenlick, was ich in diesem Sommer gehört habe oder in diesem Jahr gehört habe. Ganz, ganz großartiger Song. Herausragend ist allerdings auch der gleichnamige Song von Hellbreaker von Motor Jesus. Auch ein sehr guter Repräsentant für das Album. Geht durchweg nach vorne und macht ganz großen Spaß, genauso wie das komplette Album. Die Bronzemedaille hat geholt Curtains, The Dump Supper. Das ist platziert auf At One With None von Portrait. Auf Platz 2 ist der erste Repräsentant von Halloween gewesen, namens Skyfall. Ein neuer Übersong auf dem Album und auch ein ganz, ganz toller Repräsentant. Und jetzt müsste Pia noch einmal Pling machen, weil The Nightflight Orchestra holt tatsächlich das Triple mit Moonlight Skies. Und zu Moonlight Skies möchte ich noch ganz gern ein, zwei Sätze erwähnen. Es ist auch, glaube ich, der letzte Song auf dem Album Aromantics Part 2. Wenn man sich das erste Mal Aromantics so anhört, dann ist er eventuell ein bisschen unscheinbar, aber er strahlt eine unfassbare Wärme aus. Das ist ein Closer, quasi wie er im Buche steht. Man hat halt über die komplette Spielzeit ein absolutes Hit-Arsenal von The Nightfoot Orchestra und dann schließen sie dieses Album mit diesem absoluten Wohlgefühl-Song aus. Und als wenn man im tiefsten Winter eine wohlig warme Decke um den eigenen Körper bekommt. Das ist ein ganz toller Song. Moonlight Skies, hört ihn euch bitte an und erfreut euch an diesen wunderbaren Klängen von The Nightfoot Orchestra. Wie sieht's denn mit deinen Top 20 an Songs aus, Jakob?
Vielen Dank, Marcel. Ja, und zwar geht es bei mir auf der 20 los mit Gorgira, Born for One Thing. Das haben sie ja Anfang des Jahres veröffentlicht, im Februar war das. Und das wäre eine mega Überraschung für alle, dass das so ein Banger ist und ist, denke ich, wirklich einer der stärksten Tracks, den Gojira so in petto hat. Das Album ist ja dann leider doch irgendwie jetzt nicht so das Ausnahmewerk geworden, das hatten wir schon besprochen. Aber dieser Song ist super, auch mit einer tollen Message, nämlich im Prinzip geht es darum, dass wir alle geboren werden, um zu sterben. Im Prinzip geht es darum. Auf der 19 geht es dann ganz anders weiter mit Doom Death Metal von Hooded Menace und den Song Chime Diabolicus. Das Album The Tritonal Spell hat mir sehr gut gefallen im Soundcheck. Doom Death Metal ist ja sonst nicht so ganz meine Sparte, aber wenn das so gut gemacht ist wie hier mit so feinen Gitarrenlicks, ist das schon echt richtig stark und macht richtig Spaß, das Album. Gänzlich anders geht es auch weiter auf der 18 mit der Band Brunhilde. Ich weiß, komischer Name. Eine deutsche Band, Female Fronted Rock. Und die haben ein richtig starkes Album veröffentlicht, To Cut a Long Story Short, mit starken Rock-, Metal-, Punk-Einfluss und sehr prägnanten Guano Apes-Vibes, was ich als 90er-Jahre-Kind natürlich stark finde. Und der Song When You Were Born, I Was Already Dead ist ein Beispiel, aber eines sehr starken Albums. To Cut a Long Story Short heißt es. Auf der 17 dann, eine große Band, von der man, denke ich, im nächsten Jahr viel erwarten kann. Und zwar Slipknot, The Chapelton Rack. Ein richtig cooler Song, der eine Brücke schlägt zwischen alt und neu. Wirklich coole, aggressive Parts hat, wütende Parts, aber auch einen tollen Refrain, der sofort ins Ohr geht. Der war richtig ordentlich. Ja, auf der 16 dann, Kinders, muss ich natürlich Pump It nennen von Eskimo Callboy.
Yeah. Sind die zweimal in deiner Liste zufällig?
Ja, die Band kommt vielleicht noch einmal vor in dieser Liste. Das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und mir gefällt diese Richtung, die Eskimo Callboy so seit Hyper Hyper eingeschlagen hat. Muss auch einfach mal sein, dass man auch so eine Partyband irgendwie auch mal abfeiern kann. Und auch partymäßig geht's weiter, aber etwas anders. Das wird mein lieben Marcel freuen, auf der 15. The Night Flight Orchestra mit Change.
Oha.
Großartiger Song, ja. Auf einem auch richtig, ja, tollen Album. Retro geht nur so. So ist es richtig gemacht. So macht das richtig Spaß. 14. Weiterer Female Fronted Rock von The Pretty Reckless. And So It Went habe ich mir da ausgewählt, aber auch da ist fast egal, welchen Song man wählt. Richtig starker Female Fronted Rock mit einer prägnanten Stimme von Taylor Momsen. Auf der 13. Meine Kindheitshelden, The Offspring, Behind, yeah, the Walls, habe ich mir ausgewählt von dem Album. Es ist jetzt nicht so der Punk-typischste Song. Der ist eher auch noch mal ein bisschen melancholischer, finde ich, nachdenklicher. Aber das können die Offspring ja auch sehr gut, was sie schon in der Vergangenheit ja auch öfter bewiesen haben. Also von daher gefällt mir dieser Song wirklich sehr gut. Auf der 12 dann Born of Osiris, White Nile. Einfach ein richtig starker Song dieser Band, der richtig Spaß macht und technisch ist und dennoch ordentlich nach vorne geht. Auf der 11 von Hacktivist, Lifeform, Crossover allerhöchsten Güteklasse. Auf der 10 dann eine Band, die es ganz knapp verpasst hat, meine Top 20 Alben einzuziehen, mega starkes Album veröffentlicht hat, Cradle of Filth, Ars, Dark, Invincible.
Auch meine Überraschung des Jahres tatsächlich.
Die Band erfindet sich echt immer wieder neu und, finde ich, klingt einfach nicht alt, auch nach so vielen Jahren im Geschäft. Die machen richtig Spaß und ich hatte auch mal in der Vergangenheit immer wieder Phasen, wo mir die Band nicht so gefällt. Und das Album macht aber richtig Spaß, ist richtig ordentlich geworden, richtig abwechslungsreich. Auf der 9 dann eine meiner Lieblingsbands wiederum, Fear Factory, mit dem Opener vom aktuellen Album. Recode heißt der Song. Da dieser Spannungsaufbau finde ich einfach so gelungen am Anfang. Und wie es sich dann entlädt in diesen typischen Fear Factory Maschinengewehr-Groove, das ist einfach großartig. Auf der 8 habe ich dann Volbeat. Ja, relativ weit oben, aber Shotgun Blues ist einfach ein Song, der richtig Spaß macht mit einem fetten Riffing, fetten Groove, tollen Gesang, geht einfach richtig ordentlich nach vorne und muss ich nur mal aufdrehen. Der ist echt einfach eine ganz coole Nummer geworden. Auf der 7 geht es dann ganz anders weiter, viel technischer, Arch Spire, Drain of Incarnation. Auf dem Album könnte man auch fast jeden Song wählen, aber dieser Song ist wirklich sehr speziell cool, weil er startet mit einem schönen, akustischen, neoklassischen Intro, der sozusagen die, ja, Basis liefert für den ganzen Song. Das ist wirklich sehr cool geschrieben und dieser Song hat einen ganz anderen Groove auch als die anderen. Ein bisschen, ja, Industrial Metal-like kann man fast sagen, aber dreht auch technisch dann im weiteren Verlauf total auf. Man wundert sich irgendwie, was passiert da eigentlich gerade? Mhm. Auf der 6 dann Eskimo Callboy zum 2. We Got The Moves war ja wohl der Sommerhit, ja, von 2021. Ja, ja. Läuft hier immer noch regelmäßig. Dann auf der 5 geht es ganz ähnlich weiter wie Eskimo Callboy, nämlich auch mit einer Band, die gute Laune verbreitet. We Butter The Bread With Butter, 20 km/h, ist einfach mein gute Laune-Song des Jahres. Das Album, das Album heißt, habe ich ja auch schon abgefeiert. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass ich diese Band mal nenne in meinen Jahresrückblick und so hoch dann auch landet bei mir in Alben und in Songs. Nachdenklicher wird es wiederum auf meiner 4 mit Vola, dem Song Future Bird. Ganz ernstes Thema, da geht es um den Verlust eines noch nicht geborenen Kindes. Auch der Text ist wirklich ganz stark, verursacht immer wieder Gänsehaut, dieser Song. Kann man sich wirklich mal gut anhören. Auch das ganze Album Witness ist ja wirklich sehr gelungen. Moderner Metal Deluxe. Dann die traditionellste Band des Jahres bei mir, Iron Maiden, hat es auch in den Songs ganz nach vorne geschafft. Das Treppchen Senjutsu, den Opener, finde ich so gelungen. Dieses ganze Schlagzeug-Arrangement einfach finde ich so großartig. Überhaupt ist Nico McBrain ja der geheimliche Gewinner dieses Albums, finde ich, weil sein Schlagzeugspiel so charakterstark ist. Das hört man heutzutage einfach wirklich kaum noch. So ein charakterstarkes Spiel, das gar nicht irgendwie durch technische Finesse überzeugt, sondern einfach dadurch, dass nur er das so spielen kann. Dann auf der 2, meine 1 in den Top-Alben, Between the Burn and Me mit Revolution in Limbo. Das dürfte wirklich einer der stärksten Songs der Band sein. Ganz typischer Between the Burn and Me Song hat das bandtypische Chaos, einen starken Refrain, ein Outro, das einen total überrascht. Wer das noch nicht gehört hat, mir möchte ich da nicht sagen. Hört euch das an und ich verspreche euch, ihr werdet Bauklötze staunen. Und auf meiner 1 ist eine Band, die noch gar kein Album herausgebracht hat, aber hoffentlich nächstes Jahr. Und zwar Obsidious, Iconic.
Ach, ja, hätte ich drauf kommen können, dass du den nennst.
Den Song haben sie ja im Mai veröffentlicht und der ist ein steter Begleiter seitdem. Und deshalb auch auf meiner 1. Es ist einfach ein ganz starker Song, weil er so vieles beinhaltet und dennoch, ja, total auf den Punkt bringt. Also er ist technisch absolut versiert. Man hört total raus, dass hier Dreiviertel Ex Obscura am Werk sind, denn Obsidious ist ja, die Band um Schlagzeuger, Gitarristen und Bassisten von Ex Obscura mit einem neuen Sänger, den Javi Pereira, der hier wirklich, finde ich, auch das Aushängeschild ist. Also nicht nur das technische Spiel ist hier wirklich bemerkenswert, sondern auch dieser Gesang, weil dieser Sänger Javi, der schafft es einfach, die gesamte Bandbreite abzudecken. Also er shoutet, er growlt, er kann klar Gesang abliefern, wie man ihn sonst nur von Power-Metal-Bands kennt.
Das ist echt krass.
Das ist wirklich ganz, ganz groß und ich freue mich sehr auf das Album. Der zweite Song, Sense of Lost, war nicht so stark, fand ich, war zwar auch ordentlich, geht in eine ganz andere Richtung, viel straighter, viel basischer, aber umso spannender bin ich eigentlich, wie dieses Album wohl klingen mag. So, Pia.
Yes.
Hauen Sie rein.
Disclaimer, ich habe jetzt mein Kind auf dem Schoß, man könnte das eine oder andere Geräusch hören. Ich habe auf der 20 einen Song, der bei dir weitaus höher gerankt ist, nämlich We Butter the Bread with Butter mit 20 km/h.
Geil.
Gute Laune geht weiter auf der 19 mit Turnstile und Holiday, 18 Moonshot mit Kiss the Ghost, auf der 17 One Morning Left mit dem grandiosen Song Downfall, 16 ist Rising Insane mit Serenade, auf der 15 The Sleeper mit Coven, hört euch den an, der geht los und man denkt, hier ist überhaupt nichts im Rhythmus und dann wird er im Refrain auf einmal total poppig, also ja, sollte man sich mal anhören. Von Dreamshade hat mir am besten gefallen Safe Harbor, das ist so eine Liebeserklärung an die Musik. Bei NSOK habe ich mich für Under Your Tattoos entschieden. Ich finde diesen Songtitel absolut schrecklich, aber der Song ist sehr gut. Wenn man sich den Refrain anhört, es könnte sich hier auch um einen Motivationstrack für vollmotivierte Fitnessmuffel handeln. Dann höre es sich einfach mal an, dann weiß man, was ich meine. Ich habe den Song genommen und keinen anderen, den ich vielleicht besser fand, weil so viele Songs schon 2020 veröffentlicht wurden und ich jetzt geschaut habe, was wurde dieses Jahr erst veröffentlicht. Auf der 12 von Ghost Iris Paper Tiger, kam auch schon ziemlich früh in diesem Jahr raus. 11 ist We Came as Romans mit Daggers, absolut starker Song. Auf der 10 Atlas mit Taiwan Ranta, 9 Persona mit Animal. Auf der 8 sind die Focus mit Thought of a Vision. Das ist, ich habe mal davon erzählt, der Opener ist der stärkste Song auf diesem Album und das ist eben genau der. Platz 7 ist geworden von Windrunner Mahogany. Absolut krasser Song, also höre ich immer, immer wieder gerne. Auf der 6 Eminence mit Ghost. Ja, Platz 5. Aus dem Nichts kam dieser Song. Gojira haben gesagt, wir hauen einfach mal ein Brett raus, nämlich Born for One Thing. Ich habe einen Song auf der 4, den ihr weiter unten hattet. Eskimo Callboy, We Got the Moves. Yes. Der Sommerhit 2021. Auf der 3 Lorna Shore mit To the Hellfire. Das ist auch ein Song. Ja, wir haben ja schon kurz über die EP gesprochen. Das ist, glaube ich, der erste, der von der EP veröffentlicht wurde, wo man dann den Sänger, den neuen, auf Platte in Aktion gehört hat. Und ja, absolut krass, was der da fabriziert. Ähnliches dachte ich über meinen Platz 2, As Everything Unfolds mit Wallow. Der ist auch schon sehr, sehr früh in diesem Jahr veröffentlicht worden und ich habe ihn übers komplette Jahr immer gerne gehört. Da beeindruckt die Sängerin Charlie Rolfe mit einer enormen Variation, sowohl im Klargesang als auch in den Screams. Also da keift sie, aber es gibt auch einen Teil, wo der schon fast balladesk ist, wo sie sehr hoch und sanft singt. Ja, und die 1, We Came as Romans mit Black Hole hat mich einfach gefesselt. Ich kann den täglich hören, den Song. Also absolut klasse, die Nummer. Und ja, ich bin so ein bisschen froh, dass die Band dieses Jahr doch kein Album veröffentlicht hat und ich mich nicht zwischen NSOK und We Came as Romans entscheiden musste, sondern wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, We Came as Romans nächstes Jahr mein Album des Jahres 22 rausbringen. Mal gucken, ob wir auch dieses Mal schon ein Jahr vorher mein Siegeralbum feststehen haben. Das ist es. Kommen wir zu den Musikvideos, oder?
Ja, gerne.
Ich mach mal direkt weiter. Also es deckt sich teilweise oder größtenteils mit dem, was auch bei meinen Songs ganz oben dabei war. Ich habe hier allerdings kein Ranking reingebracht. Also natürlich ganz, ganz oben mit dabei Eskimo Callboy, We Got the Moves. Also auch dieses Video mit diesen geilen Frisuren, mit den winzigen Händen und ja, mit der Jumpstyle-Party da am Ende. Absolut genial. Schaffte ja dann auch so diese Überleitung zu Pump It und Pump It konnte dann das Niveau leider nicht so komplett halten aus meiner Sicht. Dann habe ich schon häufiger erwähnt von The Sleeper das Video zu Coven. Wer die Geschichte dahinter wissen möchte, kann unsere Podcast-Folge mit The Sleeper sich mal anhören. Man sieht praktisch in diesem Video den Hexenzirkel eben die Magie praktizieren und ich denke die ganze Zeit, die beschwören irgendwas und es ist aber total entspannt. Und ja, ich habe ja eben schon gesagt, dass der Song sehr besonders ist und es irgendwie passt es nicht zusammen und dann wieder doch total gut. Auf jeden Fall, ja, krasses Video, das eigentlich keins hätte werden sollen. Aber wie gesagt, hört euch gerne die Podcast-Folge an. Dann von Rising Insane zu Serenade. Das Video ist auch ziemlich cool. Auch darüber habe ich mit der Band gesprochen in einer Podcast-Folge. Da steigt der Wasserpegel immer an, also während des Songs. Es sieht ziemlich cool aus. Von As Everything Unfolds fand ich das Video zu On the Inside sehr cool, weil es nicht ganz ein One-Shot ist, aber sie haben mit sehr wenig Schnitten gearbeitet, trotzdem viel Dynamik drin. Und was jetzt nicht in meiner Liste irgendwie war, in irgendeiner Form, von Pain Party in My Head habe ich total gefeiert, dieses Video, weil es wirklich unsere momentane Situation mit Corona, ich bin zu Hause, vielleicht spielt sich auch irgendwas in meinem Kopf ab, weil ich eben so wenig Abwechslung habe. Dieses Video zeigt einfach genau das und ist dabei noch sehr unterhaltsam mit Querverweis zu dem beliebten Alien aus Shut Your Mouth. Welche Videos habt ihr gefeiert?
Also ein Video, was ich sehr gefeiert habe, war Skyfall von Halloween. Sehr aufwendig produziert. Da wurde auch ein bisschen Geld reingesteckt. Und wie gesagt, das war halt einfach auch mit dieser Ankündigung. Alle 7 sind wieder zusammen. Das hat einfach, das war so ein typischer Mundwässrigmacher, der mir sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, das Video war auch in der geschnittenen Version eigentlich ziemlich cool. Auch ein Video, was ich gefeiert habe, was ich anfangs total bescheuert fand und was sich erst so peu à peu entwickelt hat, war White Jeans von The Nightfront Orchestra. War halt ein Herr, der quasi auf seine alten Tage nochmal seine weiße Jeans rausholt und ja, einfach das Leben feiert. Auch mit einer sehr coolen Message, wie ich finde. Und was man definitiv auch nochmal erwähnen kann, wäre, ja klar, Eskimo Callboy, We Got The Move. Das war halt einfach so ein absolutes, ich will nicht sagen Blödsinn-Video, aber definitiv so ein Spaßmach-Video, was mir man schaut es sich an und man sitzt erstmal mit offenem Mund da und denkt sich, was soll das? Aber dann noch in Kombination mit diesem Gute-Laune-Song, das war halt einfach großartig.
Und ich hätte nicht gedacht, dass sie Hyper steigern können, aber mit dem Ding haben sie es definitiv geschafft.
Absolut. Aber ein Video, was mir jetzt auch noch lange in Erinnerung bleiben wird. Tatsächlich wurde die Band noch gar nicht genannt, weil sie auch noch kein Album dieses Jahr veröffentlicht haben. Aber JBO mit Metal Was My First Love. JBO ist nicht meine Lieblingsband, muss man dazu sagen. Aber das, was sie halt mit dem John Miles Cover von Music Was My First Love da angestellt haben, ist aller Ehren wert. Sie haben halt innerhalb dieses Musikvideos von Maiden Power Slave, von Ozzy Bark at the Moon, Pantera's Vulgar Display of Power. Wir hatten dann von Black Sabbath Heaven and Hell, was gab's denn da noch? Rob Zombie mit Dracula und noch einige andere haben sie quasi einfach mal in bewegte Bilder gesetzt. Also die Cover Artworks, die ich gerade angesprochen habe, mal in bewegte Bilder gesetzt und daraus ein Musikvideo zelebriert auf eine sehr coole Art und Weise. Und das ist als absolute Hommage an den Metal, an die Wurzeln des Metals halt gerichtet und verdient absolute Aufmerksamkeit. Ganz tolles Musikvideo. Auch mein Platz 1 tatsächlich. Es gab natürlich dann auch Musikvideos von Bands, wie beispielsweise von Flotsam and Jetsam, von Brainstorm, wo dann beispielsweise auch die Bands zu sehen sind, während sie performen, auch beispielsweise von Feuerschwanz, von KK's Priest und so weiter und so fort. Die haben mir auch gut gefallen, aber wie viel Liebe einfach JBO in dieses Musikvideo reingesteckt haben, das kann man eigentlich nicht oft genug erwähnen. Ganz großartig.
Okay, das muss ich mir jetzt auch angucken.
Mach das.
Oft genug erwähnt, yeah. Was waren deine Video-Highlights, Jakob? Ist We Butter the Bread with Butter dabei?
Ja, tatsächlich. Aber ich fange jetzt erstmal an mit einem Song, den der liebe Marcel auch schon genannt hat, und zwar The Phalanx von Trivium. Das ist ja voll so ein, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Computerspiel und die Band stellt sich selbst dar. Also ganz cooles Video. Auch toller Song. Dann ein sehr stimmungsvolles Video von Humanity's Last Breath zum Song Tide. Sehr stimmungsvoll zu dem Song, der auch sehr atmosphärisch ist. Spielt in der Natur. Passt super. Dann von Vola 24 Light Years. Ganz zauberhaftes Video. Es folgt 20 km/h von The Butter of the Bread with Butter. Es folgt We Got the Moves von Eskimo Cowboy.
Das ist das Musikvideo des Jahres dieses Podcasts.
Wahrscheinlich, ne? Ja. So, dann kommt wieder Arch Spire mit Joan Corp's Aviator. Muss man sich ansehen, da explodieren Köpfe. Tatsächlich. Dann folgt ein total abgefucktes Video von 12 und Ninja zu Long Way Home. Großartig, das macht echt Spaß.
Kommt auch ein Alien vor, oder?
Ja, unter anderem. Auf jeden Fall muss man sich das mal angucken. Das Video ist total drüber und genau deshalb großartig. Und dann Fixed the Error von Between the Buried and Me. Ist ein Cartoon-Video, das herrlich an die 90er-Cartoons zum Beispiel von Rockos Modernes Leben erinnert. Muss man echt ansehen. Das ist richtig.
Modernes Leben.
Großartig.
Na, wer kann es weiter singen?
Manchmal voll daneben.
Immer.
Exakt.
Immer.
Also das Video muss man sich echt mal ansehen. Das ist richtig cool. Auch wie sie die Band damit reingeschnitten haben. Teilweise ist die Band auch selbst in diesen Cartoons. Und dieses Video muss man sich wirklich oft angucken, weil da so viel passiert. Passend zur Musik. Der Song enthält übrigens ein Feature mit 3 Schlagzeug-Soli. Das muss man erstmal hinkriegen. Von verschiedenen Künstlern, unter anderem von Mike Portnoy, Extreme Theater, den ich ja auch sehr schätze. Genau. Das ist es im Prinzip so. Viele coole Videos rausgekommen, finde ich. Also, können wir auch noch eine viel längere Liste machen. Also, ich finde, da geht echt richtig viel im Moment so. Macht richtig Spaß.
Ist vielleicht auch so ein Resultat von Corona, dass man eben den Fokus mehr auf diese Videos setzt.
Kann gut sein, ja.
Ich möchte auch noch ein Video hervorheben, und zwar von Gojira zu Amazonia, weil die damit eine Kampagne praktisch beworben haben, wo sie in einer Auktion Geld gesammelt haben für eben den Amazonas. Sehr coole Aktion und das Video ist auch sehr cool.
Danke, dass du erwähnst. das hätte ich tatsächlich auch noch auf die Liste gehabt, später aber erst. Aber von daher, genau, schließe ich mich an. Ganz cool.
Kommen wir zum leidigen Thema Live-Events. Ich habe gestreamt, ich war auf einem Konzert und ich war auf 3 Festivals, glaube ich.
Wow.
Ja, aber ja, im Vergleich zu sonst ist es halt dürftig. Ich fange mal an mit dem Stream, den ich so am besten fand dieses Jahr. Der war von NSOK. Den haben sie im März on air gebracht sozusagen. Tatsächlich live übertragen. Also manche haben ja im Vorfeld abgefilmt und es dann zu einem bestimmten Termin rausgehauen. Und bei NSOK war es aber so, dass sie wirklich live übertragen haben aus dem Steintor-Varieté in ihrer Heimatstadt Halle. Also eine sehr besondere Location. Für so ein Event kann man dann eben mal zu einer Location greifen, in der man normalerweise kein Konzert spielen würde. Und dieser Charakter, dass es eben wirklich live war, also dass man auch auf dem Sofa wusste, okay, die Band steht jetzt gerade irgendwo und spielt diese Songs, hat das schon sehr besonders gemacht. Und ich habe es auch mit meiner Freundin Steffi zusammen geschaut. Also wir haben über Skype zusammen geschaut sozusagen.
Grüße gehen raus.
Genau. Und das war auch ein besonderes Erlebnis. Also das, ja, war mein favorisierter Stream. Konzert, ich war nur auf einem Ghost Kid in Leipzig, aber dennoch war es ein sehr grandioses Konzert. Und mein favorisiertes Festival, da war ich dann live vor Ort mit Steffi, war das Baden in Blut. Hat da stattgefunden, wo es normalerweise stattfindet, aber statt 2000 Leute durften nur 500 rein. Und von, ich glaube, 7 Bands, die den Tag gespielt haben, wollte ich 5 sehr gerne sehen. Und man musste zwar überall Maske tragen, bis auf, wenn man an den Bierzeltgarnituren gesessen hat, die zahlreich vorhanden waren. Aber trotzdem war es irgendwie nicht so einschränkend. Also es war schön. Es hatte wirklich Festival-Feeling. Das ist mein kurzer Live-Abriss. Jakob, warst du auf einem Konzert oder hast du, glaube ich, nur gestreamt, ne?
Ja, danke, genau. Ich habe nur gestreamt oder quasi geguckt, so was Bands als Live-Videos veröffentlicht haben. Und ja, also so richtig hängen geblieben ist, was ich auch in der Trimester-Folge schon gesagt habe, diese 40 Jahre Metallica, diese 2 Abende. Das war echt cool, weil sie da wirklich viele Songs gespielt haben, die man selten oder gar nicht sogar gehört hat bisher. Und vor allem muss ich noch mal erwähnen, dass das Ride-Becken an Lars Ulrichs Schlagzeug zurück ist. Das ist natürlich
das ist dein Highlight des Jahres.
Das ist eigentlich das Highlight schlechthin, ja. Genau. Ja, aber sonst erschreckend mager wieder. Ja, ich hoffe, dass nächstes Jahr mal was geht. Wieder zumindest auch selbst auf der Bühne zu sein. Das wäre auch mal cool wieder, ja.
Das glaube ich. Marcel, du hast ein bisschen was live mitgenommen, aber du hast wahrscheinlich auch gestreamt.
Ich habe einen Stream tatsächlich gesehen und der war von Ensiferum vom Hellfest dieses Jahres, wo sie auch unter anderem meinen Lieblingssong Room Women Victory gespielt haben. Das fand ich ziemlich cool. Und dann darüber hinaus habe ich mir in Oberhausen Storm Warrior Wizard und Steel Shock wahrhaftig vor Ort angeguckt. Und zwar im Helvete, Anfang Oktober. Ich habe dazu in der Trimesterfolge schon einiges gesagt. Es war einfach nur schön, mal wieder Live-Musik zu hören. Punkt. Es war großartig, wirklich gut. Das hat man auch jedem Anwesenden auch angesehen und angehört.
Ja. Auf jeden Fall. Last but not least, was ist denn euer Newcomer des Jahres? Hast du überhaupt einen, Jakob?
Ja, ich habe einen. Ich muss gestehen, ich habe auch schon in der Trimesterfolge über diesen Newcomer gesprochen, aber ich finde, so auf das Jahr gesehen, muss man die echt nochmal hervorheben. Und zwar First Fragment mit dem Album Gloire Eternelle. Ist ihr zweites Album. Ist eine kanadisch-französische Band. Singen oder schauten komplett auf Französisch, was den Zugang ein bisschen erschwert, aber die musikalische Vielfalt oder auch Versiertheit ist extrem großartig. Also da wird allen Fricklern das Herz aufgehen mit bis zu 18 Soli in einem Song. Auf jeden Fall ist das wirklich, ich muss wahrscheinlich das fricklichste Album des Jahres, ja, kann schon gut sein. Ne, man kann dann sagen, wenn ich, ne, im Vergleich zu Archspire, so da gehen bei First Fragment so die Songsstrukturen und die Songs ein bisschen zugunsten der Soli halt, stehen die hinten an, ne? Mhm. Aber trotzdem ist das ein ganz cooles Album, auch mit einem coolen Artwork. Und ich finde, die machen wirklich ganz, ja, einzigartige Musik irgendwie. Neoclassical Death Metal.
Kommen Sie an Schildern auf Bodom ran.
Ja, naja, es ist schon ein bisschen anders, ne? Children of Bodom fand ich noch ein bisschen atmosphärischer. Die hatten ja auch Keyboards, ne? Haben die nicht. Und die Shouts sind auch anders, ne? Lexi hat ja mehr gekeift, der shoutet mehr. Mhm. Aber trotzdem, wenn man so dieses Frickeln von Bodom mag, dann kann man die mal gut anhören, ja? Das kann man auf jeden Fall attestieren.
Mein Newcomer des Jahres sind die Focus. Die haben mich sehr überrascht mit ihrem Debütalbum, das eben Mitte des Jahres rauskam. Und ich habe eine Podcast-Folge auch gemacht mit zwei aus der Band, habe die Band dann auch beim Euroblast Festival live gesehen, weil sie dort als Opener waren. Und sie haben auch eine tolle Live-Show abgeliefert. Tolle Band, tolle Musik. Und die Musiker haben auch ein absolut großartiges Mindset. Es macht auch total Spaß, denen bei Instagram zu folgen und zu gucken, was sie da so posten, auch aus ihrem Bandalltag und so. Und deswegen meine absolute Empfehlung, die Focus. Marcel?
Ich möchte mehrere Bands empfehlen. Zum einen kann man sie weniger als Newcomer bezeichnen, weil da alteingesessene Musiker schon mitspielen. Die Rede ist sowohl von KK's Priest als auch von Hellrider. Hellrider, da verbirgt sich unter anderem der Chris Boltendahl von Gravedigger dahinter und er hat mit weiteren Musikern ein sehr erdiges Hardrock-Heavy-Metal-Album recht dreckig eingespielt, sehr cool gemacht, ja, und KK's Priest, wie der Name schon sagt, der ehemalige Judas Priest-Gitarrist KK Downing hat sich da meinen Lieblingssänger Tim Owens geschnappt und mit Sermons of the Sinner auch ein Debütalbum erster Güte eingespielt. Aber Musiker, von denen ich vorher noch nie was gehört habe, sind zum einen Poison Speed. Das sind drei Jungs, die so in diese Venom-Motorhead-Richtung gehen, also sehr dreckig gespielter Black Metal, sehr viele Speed-Metal-Anteile und ja, frisch von der Leber weg. Auch sehr cool, wie ich finde. Und ich möchte The Infernal Decide gerne erwähnen. Das ist eine Zwei-Mann-Kombo aus Nordrhein-Westfalen und ich habe in diesem Jahr sehr viele Black-, Thrash- und Death-Metal-Veröffentlichungen rezensiert und auch besprochen. Aber diese Black-Thrash-Metal-Veröffentlichung, die gefiel mir unfassbar gut. Hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet, denn innerhalb von 33 Minuten, es gibt da 5 Songs auf dem Album, knallen die da ein unfassbares Inferno aufs Parkett. In bester Dissection, Emperor, Mayhem und Gorgoroth-Manier, bitterböse Freunde dieser Band sollten auf jeden Fall dort mal reinhören. The Formless Graves ist das Debütalbum mit insgesamt, wie gesagt, 5 Songs und sollte definitiv Gehör finden.
Ja, damit auch ein paar weniger bekannte Bands, die wir euch hier empfehlen können. Das war so der Rückblick 2021, oder? Haben wir noch was vergessen?
Das war's. Ja? Ich glaube, bei all den freudigen Sachen, dass wir da eine Enttäuschung finden.
Stimmt. Wollte ich jetzt übergehen. Was ist eure Enttäuschung des Jahres?
Ich glaube, da schließen sich Jakob und meine Worte nahtlos an.
Ja, wir müssen auch gar nicht mehr viel drüber verlieren. So, sag's, los.
Rhapsody of Fire mit Glory for Salvation. Das war Glory for gar nichts.
Ja.
Ich bin immer noch fasziniert, dass ihr Erwartungen hattet, die dann enttäuscht werden konnten. Mir ging es so, ich werde auch nicht viel dazu sagen, weil ich das schon öfter mal gesagt habe. Gojira mit Fortitude war, ja, nach dem bockstarken Beginn mit Born for One Thing, dachte ich, das wird vielleicht sogar mein Album des Jahres. Und dann waren doch viele Songs drauf, die nicht so meinen Geschmack getroffen haben.
Und nachdem wir uns ja auch im Diskografie-Check nochmal ausführlich dem kompletten Schaffen der Band gewidmet haben.
Ja, also bei, genau, Fortitude von Gojira, die habe ich ja auf meinen Platz 20 der Top-Alben, aber andererseits muss ich auch sagen, es ist auch eine kleine Enttäuschung, weil das Album wirklich nicht nachhaltig ist, ne? Also ich habe mir das jetzt heute nochmal angehört und ja, nach den ersten 3 Songs ist die Luft raus, ne?
Ja, ist so. Grind ist noch ein ziemlich geiler Song, aber
ja.
Zu viel dazwischen, was nicht passt.
Ja, also, aber trotzdem, das Album wird ja von vielen, vielen Magazinen auch gelobt und ich finde das toll, dass Gojira größer wird. Das gönne ich den Jungs total.
Ja.
Und hoffe, dass die auch einer der nächsten größten Headliner werden, ne? Das haben sie auf jeden Fall drauf. Und ich hoffe, dass sie aber auch mal wieder ein Album schreiben, das noch mehr zusagt.
Ja, aber Erfolg verdient erarbeitet.
Genau, auf jeden Fall. So, außer Rhapsody of Fire habe ich auch noch hier stehen Dream Theater. Da hatte ich auch in der Trimesterfolge schon gesagt, dass ich vielleicht auch von meinen eigenen Hörerwartungen ein bisschen enttäuscht bin. Das Album hat tolle Momente. Es ist auch wahrscheinlich das Beste, seitdem Manini, der neue Schlagzeuger, dabei ist. Also neu ist er auch nicht mehr. So wieder 10 Jahre dabei. Aber trotzdem bewegt mich das Album, berührt es mich nicht wie alte Dream Theater Alben, die mich wirklich verzaubert haben und immer noch total begeistern können. Ne? Bis Black Clouds und Silver Linings.
Genau, und das gleiche habe ich tatsächlich mit Senjutsu von Iron Maiden. Per se ist das wirklich ein gutes Album, es ist halt nur zu lang, aber es berührt mich halt nicht so wie die, wie beispielsweise tatsächlich Dance of Death oder wie natürlich die 80er Werke. Klar, man darf einfach an eine Band wie Iron Maiden nicht solche Ansprüche stellen, weil sie sich natürlich auch weiterentwickeln wollen. Und die Zeiten von Alben wie Power Slave oder Number of the Beast, die sind halt, ich will nicht sagen, die sind vorbei, aber ja, man sollte sich eigentlich mit dem Gedanken angefreundet haben, dass sich die Musiker auch weiterentwickeln möchten, dass sie auch Neues ausprobieren möchten. Ich finde das Konzept hinter Senjutsu sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen, aber die Songs, die sind halt einfach zu lang und was du auch vorhin schon gesagt hast, man hätte das auch ohne weiteres auf eine CD pressen können und locker 10, 15 Minuten einfach mal streichen können, dann wäre es eventuell ein Album mehr on point geworden. Insofern ein fader Beigeschmack, aber mal gucken.
Mhm. Und dann habe ich auch noch eine Erklärung schuldig, warum ich 12 Foot Ninja nur auf Platz 15 habe in meinen Top-Alben.
Ich bin gespannt.
Weil es eine kleine Enttäuschung ist, ne? Also die letzten beiden Alben von denen, die waren wirklich eine 9,5, ne? Also haben am Klassiker-Status gekratzt. Und dies hier war jetzt ja nur in Anführungsstrichen eine 8. Jetzt so im weiteren Verlauf höre ich das tatsächlich nicht so oft, muss ich sagen. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Es hat trotzdem, es ist immer noch dieser 12 Ninja-Wahnsinn, einfach dieses moderne Faith No More, dieses, ihr wisst nicht, was als nächstes kommt, ob jetzt ein Reggae-Part kommt oder ein Breakdown. Ist auf jeden Fall eine der spannendsten modernen Bands, das nach wie vor, aber im Vergleich zu den anderen Alben finde ich das trotzdem, gibt es mir weniger irgendwie. Die Songs sind mir teilweise ein bisschen zu flach, geben mir zu wenig, kann ich gar nicht so noch genauer benennen. Auf jeden Fall ist er trotzdem in den Top-Alben, aber in ihrer eigenen Diskografie ist es vielleicht eine kleine Enttäuschung, ja. Bevor wir schließen, sollten wir aber noch mal einen Ausblick auf 22 geben, oder?
Ja, ich wollte gerade mit, was habt ihr denn für Erwartungen an 2022 weiter anknüpfen?
Ich habe tatsächlich sehr, sehr hohe Erwartungen, wenn ich einfach mal bedenke, dass beispielsweise Merciful Fate oder Megadeth neue Alben in petto haben könnten. Dazu könnte auch noch irgendwas von Savatage kommen, da habe ich auch ganz, ganz große Erwartungen dran. Ja, ansonsten einfach mal schauen. Also Gravedigger sollten eigentlich nächstes Jahr mit einem neuen Album kommen. So wie ich halt Chris gehört habe, soll halt im Jahreswechsel immer Gravedigger Hellrider kommen. Das ist natürlich auch ein ziemlich krasses Pensum. An Kissing Dynamite habe ich hohe Erwartungen, die aber, denke ich mal, auch erfüllt werden. Und ansonsten habe ich ja auch, denke ich mal, schon viel in der Trimesterfolge erzählt. Und ich freue mich sehr auf das kommende Overkill-Album. Das soll auch ein ziemlicher Brecher werden. Ja, wir harren der Dinge, die da kommen. Mal gucken. Und man hofft natürlich dann dementsprechend, dass Festivals stattfinden, dass Konzerte stattfinden, dass einfach mal wieder Live-Aktivitäten von Bands stattfinden. Das ist quasi die größte Erwartung an 2022.
Steht bei mir auch ganz oben auf der Liste. Live-Musik. Ich habe Tickets für NSOK, zweimal sogar. Eskimo Callboy, dann As Everything Unfolds haben gerade erst abgesagt. Ich hoffe, dass die nochmal irgendwie später im Jahr kommen. Imminence wollen auf Tour gehen, Rising Insane und Dreamshade auch. Ich hoffe, dass ja ab März wieder was stattfindet. Glaub es ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich glaube, wenn im Mai das wieder losgeht mit den Konzerten, dann sind wir gut.
Ja, also es sind natürlich auch wirklich knallige Konzertpackages geplant. Halloween mit Hammerfall, es ist geplant, Anthrax und Municipal Waste, das könnte ein absoluter Abriss werden. Und eine Double-Headliner-Tour mit Machine Head und Amon Amarth.
Ja, mal das gucken. Ist auch interessant, ja.
Ja.
Die würde man ja nicht unbedingt so zusammendenken, aber ja.
Aber wenn man mal drüber nachdenkt, passen die eigentlich ganz gut zusammen.
Ja. Ja, kann man machen.
Albentechnisch erwarte ich 2 Alben, die, glaube ich, noch nicht wirklich angekündigt sind, dass sie dann auch erscheinen. Ich habe schon gedacht, dass sie dieses Jahr rauskommen, aber hoffentlich dann nächstes Jahr ein neues Eskimo Callboy-Album. Sie werden dann wahrscheinlich einen anderen Bandnamen tragen. Und We Came As Romans müssen auch unbedingt ein Album veröffentlichen. Das sind so die beiden, auf die ich mich sehr, 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 sehr freue. Und ich habe ja im Trimesterrückblick schon gesagt, wer noch veröffentlicht, zum Beispiel The Sleeper und Rollo Tomasi. Ja, bin gespannt.
Okay, ja, also natürlich freue ich mich auch, dass Konzerte wieder stattfinden. Unter anderem möchte ich nämlich endlich Slipknot auf dem Wacken sehen. Und apropos Slipknot, die bringen ja auch was Neues raus. Der Stapletown Rack hat ja schon mal Vorbote gesendet. Und dann bin ich sehr gespannt auch auf das neue Album von Amorphis. Die letzten Alben fand ich da auch echt cool. Dann eine weitere, ja, New Metal Band, die es immer noch gibt und immer noch groß ist, Korn, bringt ein neues Album raus. Wobei ich den Vorboten jetzt nicht so stark fand. Dann Animals as Leaders, die bringen ja im März was raus, das ist schon klar. Das wird bestimmt auch cool. Am meisten freue ich mich aber auf, wie gesagt, schon Obsidious. Das soll im Frühjahr rauskommen. Und dann wird Meshuga auch was Neues rausbringen. Das ist, denke ich mal, ziemlich wahrscheinlich, wenn man die Tour-Ankündigung sieht und dass sie schon letztes Jahr im Studio waren. Und das wird natürlich alles überschatten, ne? Wenn die was rausbringen, das ist natürlich klar, ne? Ja, ja, also könnte auch ein spannendes Jahr werden.
Ja, wenn die Pandemie denn mal vorbei ist irgendwann oder im Griff.
Definitiv. Also, wo du es gerade erwähnt hast, was auch noch spruchreif ist, ist tatsächlich ein neues Rammstein-Album.
Stimmt, du hast recht. Das sollte auch kommen, ja.
Und von Max Cavalera und Soulfly könnte es auch was Neues geben. Ja, ansonsten, ich bin hier gerade tatsächlich auf der Wikipedia-Seite von Heavy Metal Musik 2022 und da stehen aber auch Bands drauf wie Death Angel, Five Finger Death Punch, Avenged Sevenfold, Judas Priest und Atheist.
Nee.
Ja, ja, tatsächlich. Ja, mal gucken.
Also wenn Atheist wirklich was rausbringt, dann ja, wird das geil.
Ja. Aber auch Sacred Reich. Oh, Soilwork. Natürlich.
Ich glaube, den haben sie einfach so reingeschrieben. Also irgendwas vom Björn kommt schon.
Ja, definitiv. Definitiv.
Dann bleibt uns noch das Lieblingslied. Bei mir gibt es einen Bonuspunkt, wenn mehrere Leute versuchen, das NSOK-Album zu ergattern, das ich zu vergeben habe, dann entscheidet es sich in einem Stechen. Wie oft habe ich in dieser Podcast-Folge Rising Insane mit Serenade erwähnt? Mein aktuelles Lieblingslied. Jakob.
Marcel.
Pia.
Ich bin schon durch.
Sag noch einen.
Kann ich nicht. Ach, warte mal. Habt ihr jetzt echt verschwitzt, euch ein Lieblingslied rauszusuchen?
Ja.
Ja. 1000 Listen gemacht, aber kein Lieblingssong rausgekommen.
Ich habe auch 3 Minuten vor der Aufnahme.
Och, ich habe eins. Es kann sein, dass ich das schon mal genannt habe, aber ich habe so viel klassischen Kram bei mir in der Liste. Jetzt wird's mal ein bisschen moderner mit A Day to Remember und Paranoia.
Ja. Jakob schließt sich dem an.
Ja. In Vorfreude auf ein neues Meshuggah-Album, nämlich Meshuggah mit Bleed.
Damit schließen wir diese Jahresrückblickfolge.
Schön war's.
Viele, viele, ja, fand ich auch. Dass wir viele, viele Anregungen für euch hatten. Schreibt uns gerne mal, was eure Jahreshighlights waren und ja, vielleicht auch, was eure Lieblingspommesgabelfolge war. Das würde mich auch mal sehr interessieren.
Sehr interessieren.
Damit vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Dann Sayonara.
Alles Gute, bis bald.